Hallo David.
Hallo Robert.
Was ist los? Bist du gut drauf? Damit kann ich nicht umgehen.
Ja, heute ist hier heute ist aber die...
100% auf jedes Wort, was du jetzt hier mehr sagst und nicht in den USA gesagt hast.
Ja, so läuft denn das jetzt.
So läuft
ich habe heute
jetzt.
Morgen ein Meme gesehen, dass 100% Zölle auf den Wüstensand in Arrakis demnächst.
Scheiße,
oder
ey.
Auf Spice vom Wüstenplanet.
Ich freue mich schon auf The White Lotus Arkansas.
Mhm. Ja, so sieht es nämlich aus. Wir erklären euch heute, warum ihr demnächst, wenn ihr ins Kino geht, keine Filme mehr sehen werdet.
Oder 50 Euro zahlt für ein Ticket.
Ja, ich glaube nicht, dass das auf die, ja, das könnte sein, dass das auf die Zuschauer
Netflix-Abos doppelt so teuer werden.
Das geht ja noch. Ich meine, wir beide sind Wohlverdiener, kann man klar sagen. Ja.
David.
Ja, für die Netflix-Content würde ich auch liebend gerne 30 Euro bezahlen. Wenn ich für jeden Film, der gut ist auf Netflix.
Hör auf jetzt am
Euro
Anfang.
Bezahle,
hör mal auf
einen
jetzt.
Euro
mal
bezahle.
Auf.
Dann habe ich 4 Euro ausgegeben.
David, du machst Streaming-Shaming.
Nein.
Stream-Shaming. Wir reden heute über die vermeintlichen Zölle von Donald Trump, die keiner versteht und bei denen ich persönlich bezweifle, dass sie so kommen werden.
Ja, natürlich.
Weil das einfach überhaupt, das ist einfach, naja, reden wir gleich drüber. Wir haben ein paar Filme mitgebracht. Wir haben eine tötende Maus auf einem Schiff. Wir haben Agenten, die vielleicht bereit wären, füreinander zu sterben. Wir haben aber auch noch einen kleinen Gefallen, der wieder zurückkehrt, über den wir reden. David hat Dokumentationen und dann sehen wir mal, wohin uns die Freude so treibt.
Ja.
Ha? An unserem wunderschönen Aufnahme-Mittwoch dieses Mal.
In dieser wohlgelaunten Folge.
Sie kann man nichts machen. Ich war auf dem Weg hierher, warte, an einen Ort meiner Kindheit zurückgegangen. Das war schön, wollte ich jetzt erzählen.
Wo warst du?
Na, hier in Friesheim bin ich ja groß geworden. Und ich bin, weil ich ein bisschen Zeit hatte, über meine alten Spielhöfe gelaufen. Oh, das war schön.
Ah ja?
Gibt's ja, so von vor 30 Jahren. Ja, ja. Also teilweise ja. Und ich weiß wirklich noch, wie ich als Kind da rum bin und mit Norman und wo mein bester Freund Oliver gewohnt hat, da an der Platte und wer wo gewohnt hat. Da saß ich wirklich da und dachte, oder stand da und dachte so, das ist schon, also 30 Jahre später ist schon ein Gefühl, so ein besonderes. Fand ich ganz schön, muss ich mal sagen.
Ich bin ja in Marzahn, Berlin-Marzahn groß geworden. Und da bin ich jetzt durch meine Großeltern immer noch gewesen. Nun ist mein Opa auch nicht mehr dort. Meine Oma ist ja verstorben. Und ich bin jetzt gerade dabei, ich muss die Wohnung leer machen. Und ich merke, das fällt mir mega schwer. Weil hinter unserem Haus in der Meroallee, da war mein Kindergarten. Ich kann von dem Fenster, wo ich jetzt auch, wo die immer noch meine Großeltern sind, kann ich auf diesen Kindergarten raufgucken. Und da geht, glaube ich, weil ich glaube nicht, dass ich da nochmal hingehen werde später. Vielleicht
das ist so eine ganz eigene Region im Herzen, ne?
Ja, ja, ja. Naja, aber die muss man sich erhalten.
Aber du hast ja nochmal die Chance, dann in 20 Jahren oder so, wenn du in der Nähe bist, mal kurz zu sagen, können wir da mal kurz vorbei?
Ja,
so
ja.
Habe ich das heute gefühlt. Ich hatte ein bisschen Zeit zwischen unserer Aufnahme und Termin davor. Und das war eigentlich ganz schön. Das war eigentlich ganz schön. Wollte ich kurz erzählt haben. So, und damit herzlich willkommen
zu zwei
wie Pech und Schwafel. Ich höre jetzt in die Kamera, denn wir fangen mit einer ganz wichtigen Sache an. David, wir sind jetzt
Papst.
Richtig auf Social Media drauf.
Ja, ja, ach ja, stimmt. Wir haben das ja schon mal versucht, damals, als wir angefangen haben.
Ja.
Das hat nicht so gut geklappt.
Aber jetzt.
Aber jetzt. Damals war es so, um es nochmal kurz zu erklären, ich weiß nicht mal mehr, wie der Account hieß. Den hatte ich gegründet. Damals habe ich den in meinen Instagram-Account inkludiert. Auch da weiß ich nicht mehr, warum. Und deswegen konnte nur ich drauf zugreifen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, es ist viel zu viel. Und habe es dann sein lassen. Und das tut mir ein bisschen leid. Aber jetzt haben wir da jemanden dahinter, die ist nicht klein zu kriegen.
Meine Frau.
Deine Frau.
Meine Frau.
Und wenn die sich in was verbeißt,
man merkt es schon ein bisschen,
ja,
oder?
Ja, man
Gina
merkt
hinter
schon.
Den Kulissen, die hat dann so Ideen, wie postet man was, wo, schreibt ihre Timetables, hört
ja
sowieso
ich geil fand,
gerne.
Sie, ich hab, wann war das? Freitag, Samstag kriege ich eine Nachricht, so ey, ich würde mich drum kümmern, um Social Media, oder war das Montag? Und dann sage ich so, ja, können wir gerne machen. Und an dem Tag ging das Ding live und es kamen gleich die ersten Reels und ich dachte so,
ja, wir haben das bei uns, das brodelte schon so ein, zwei Wochen.
Ja.
Also es war immer mal wieder Thema, ne?
Ja.
Und gerade auch so mit unserem Kind und so gucken, wann wird denn wieder so Kapazität frei, wann hat sich alles eingespielt, jetzt war so ein bisschen der Punkt. Wir haben das Thema Social Media ja immer wieder auch hier im Raum,
ja,
dass
ja.
wir das mal ordentlich machen sollten. Und Gina sagt auch, sie hat Lust auf was, ihr macht es einfach auch Spaß, kreativ zu sein.
Ja.
Und auch für die Bildgestaltung mit Transkription oder KI und so sich auszutauschen. auszuprobieren. Und das ist ja eine gute Spielwiese dafür. Mhm. Und das auch noch so ein bisschen aufzuarbeiten und zu begleiten. Deswegen, es gab schon so Ideen im Hintergrund, aber ich habe schon gesehen, die Aufmachungen für die Ankündigung jeder Folge und jetzt neben Instagram, also zwei wie Pech und Schwafel haben David und ich in unseren Stories verlinkt, findet ihr jetzt aber auch relativ fix auf Instagram. Gebt euch das. Ein Discord ist auch schon aufgelegt. TikTok wird wahrscheinlich auch dazukommen. Vielleicht auch noch mehr, aber ihr werdet schon sehen. Stück für Stück wird es mehr. Zwei wie Pech und Schwafel. Schaut auf Instagram vorbei.
Da also ausgeschrieben, neuen, ohne frischen, Sonderzeichen, ohne Zahlen.
Glaube ja, ihr seht es an ja. der Aktualität. Schnieke wird bespielt. Da könnt ihr uns Feedback da lassen. Ich freue mich drauf. Da werden wir dann auch ja auf Sachen eingehen können, wie wenn hier was falsch gelaufen ist, wenn was richtig gut gelaufen ist, wenn interessante Fragen aufkommen, wenn wir lustige Snippets haben. Wir sind...
Ich möchte wieder das machen, was ich beim letzten Mal auch schon angefangen hatte, weil das hat mir Spaß gemacht. Die Folgen hören und dann alle unsere Fehler quasi nochmal berichtigen. Da könnt ihr uns auch gerne mal helfen, wenn ihr irgendwas hört und sagt, da hat der Robert wieder Scheiße geredet.
Ja. Dann David sagt wieder Millionen statt Milliarden.
Sowas zum Beispiel. So. Außerdem findet ihr da das, was wir jetzt heute auch machen. Ne? Die Kameras sind wieder
die
an.
Die Kameras sind wieder
an. Ihr habt euch bestimmt gefragt, wo wird denn das ausgespielt? Ja, bisher noch nirgends, aber jetzt hier, jetzt geht's los.
So, jetzt ganz großes.
Wir werden TikTok-Stars auch, kann man fast sagen. Also das nur zum Einstieg.
So, zum Einstieg. Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, ich weiß, wenn du in deinem Dagobert Duck-ähnlichen Tresor in deinen Goldstücken schwimmst, dann schaust du dich doch links und rechts um und sagst so, wie viel ist denn das eigentlich? Und wofür gebe ich denn das eigentlich aus? Weißt du gar nicht, ne?
Nee, siehst du. Aber es reicht zum Tauchen.
Es reicht zum Tauchen. Ja, aber irgendwann reicht es vielleicht nicht mehr und dann ist es blöd. Da kommt nämlich Finanzguru ins Spiel. Die haben einen perfekten Überblick über deine Goldstücke, wenn du das zumindest, wenn du die App runterlädst und damit verknüpfst. Aber im Grunde ist es ganz einfach. Ihr könnt euch die Finanzguru-App runterladen und dann könnt ihr eure Konten oder auch Kryptobörse zum Beispiel damit verknüpfen. Und dann habt ihr einen viel besseren Überblick über, welches Geld geht rein, welches Geld geht raus und was gebt ihr eigentlich wofür aus. Und auch das Überweisen in der App ist jetzt noch einfacher und sicherer, denn der Fake-Shop-Radar schaut nämlich, ob betrügerische IBANs im Umlauf sind und ob ihr gerade dabei seid, an eine solche zu überweisen. Und wenn ihr, und das kann ich als jemand, der schon lange immer versucht, finanzielle Freiheit zu erreichen, genau diesen Überblick über eure Geldströme nicht habt, ist es super, Budgets zu haben. Zu wissen, was will ich wofür ausgeben? Habe ich vielleicht für manche Dinge mehr Geld ausgegeben, als ich jemals gedacht habe? Und wenn man das mal so in Zahlen sieht, dann wird das einem auch erstmal so richtig vor Augen geführt. Und für sowas ist Finanzguru wirklich klasse. Hunderttausende Downloads, aber vor allem positivste Bewertungen in den verschiedenen App-Stores. Und über 3 Millionen zufriedene Nutzer und Nutzerinnen. Das ist im Grunde schon Aussage für sich alleine. Und für alle, die sagen, ich will aber noch tiefer gehende Analysen und Budgetvorschläge, gibt es Finanzguru Plus. Normalerweise kostet das 2,99 € im Monat, aber bei uns bekommt ihr natürlich noch einen tollen Code, nämlich Schwafel25. Mit dem bekommt ihr Finanzguru Plus ganze 3 Monate kostenlos. Also App downloaden, Konten verknüpfen, auf dem Homescreen, auf dem Profil oben rechts klicken und Gutscheincode eingeben und dann diese 3 Gratis-Monate Finanzguru Plus genießen. Und ich kann für mich persönlich nur sagen, ich komme von einer Welt, wo es nie Geld gab und habe mich immer versucht, daraus zu arbeiten und eine Übersicht zu haben und ganz klar strukturiert, wie man mit seinem Geld umgeht, hilft auf jeden Fall auch sein eigenes Vermögen aufzubauen. Deswegen richtig cool, dass es solche Möglichkeiten heutzutage gibt. Vielen Dank an Finanzguru und wir schalten raus aus der Werbung zurück in den Podcast. Und jetzt reden wir über...
Ich habe vergessen, worüber heute wir reden.
Ich habe ja schon gesagt, welche Filme wir besprechen.
Nee, du hast gesagt, du hast angedeutet, worum es in den Themen geht, aber als du über...
Nein, ich habe gesagt, wir haben eine Maus, die tötet.
Ja, da war es. Aber was sind Agenten?
Die Agenten, na, Blackback, Steven Soderbergh.
Ja.
Und wir haben nur noch einen kleinen Gefallen, der zweite Teil. Aber wir haben eben auch die angesprochenen Zölle von Donald Trump, die wir losgelöst auf jeden Fall besprechen müssen. Die Frage ist am Anfang, am Ende, David, du kannst dir das so ein bisschen ausruhen.
Was am Ende machen.
Machen wir am Ende. Und auch rund um Blake Lively. Mache ich vielleicht nochmal einen Mini-Abstecher in diesen Wahnsinn der Welt, was sich rund um sie in Hollywood gerade tut. Dann fangen wir an mit, worauf haben wir Lust?
Ich habe Bock auf Screamboat.
Hast du geguckt?
Ja, habe ich geguckt. Mich hatte der PR-Kontakt angeschrieben, meinte, er hat gesehen, dass ich The Mousetrap besprochen habe, ob ich nicht auch dann Lust hätte, um das Quartett quasi zu vervollständigen, mir Screamboat anzugucken. Quartett. Das Quartett, na, es gab doch
Winnie the Pooh, die beiden. Ah, okay.
Zwei, ich weiß nicht, ob es diesen Popeye-Film, den es geben
bei
soll.
Bei uns noch nicht. Bei uns hat ja kein Starttermin. Also ist in den USA, gab es den schon, bei uns hat ja keinen Release bis jetzt.
Ah, ja. Und es gab ja auch einen Trailer zu diesem Bambi-Horrorfilm, der... Und
es gibt auch einen dritten Mickey-Maus-Film, der bei uns aber auch nicht rausgekommen ist. Ja, es gibt noch einen dritten Mickey-Maus-Horror.
Also für all diejenigen, die jetzt auf dem Schlauch stehen, wir haben es jetzt hier schon mehrfach angesprochen, es gibt jetzt dieses neue Subgenre der, ich würde es Urheberrechts-Horrorfilme nennen, die nur deswegen da sind, weil Disney das Urheberrecht nicht erneuert hat für so Sachen oder nicht mehr erneuern kann, für einige der Dinge, die besonders alt sind. Und darunter fällt unter anderem die Urversion von Winnie the Pooh oder... Steamboat Willie, falsch ausgesprochen, aber man muss sagen, das ist wenigstens im Gegensatz zu The Mousetrap ein relativ guter
Titel.
Man
kennt das ja auch, weil bei den Disney Animation Filmen sieht man ja ganz oft genau Steamboat Willie, Mickey Mouse, wie dort gepfiffen wird auf dem kleinen Dampfer in Schwarz-Weiß. Diese Version, die ist in die Allgemeinheit übergegangen und darf in dieser Version und in dieser Stimmlage beziehungsweise dem Pfeifen verwendet werden in anderen Filmen.
Ich glaube, es darf auch gezeigt werden, so war es in The Mousetrap ja, da war ja die einzige Verbindung zu Steamboat Willie, dass einer der Charaktere ganz am Anfang mal kurz diesen Clip guckt, auf YouTube oder so.
Und dann besessen wird.
Und dann besessen wird und dann kommt das nie wieder vor. Er hat dann einfach eine Mäusemaske und das ist es gewesen. Hier bei Screamboat Willie hatte ich das Gefühl, dass alle Beteiligten dachten, wir machen zwar Scheiße, aber wir machen wenigstens Scheiße, wo ein bisschen künstlerischer Anspruch dabei ist. Alles ist hier so ein bisschen wertiger als oder viel wertiger. Also ich würde zum Beispiel The Mousetrap, den würde ich gar nicht mehr als Film besprechen. Da sagte ich ja, das ist einfach nur Ragebait, der gedreht wird, damit man sich drüber aufregt. Screamboat ist aber auch nicht viel besser. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Manchmal gibt es so einen künstlerischen Anspruch bei den praktischen Effekten, dachte ich. Mhm. Und manchmal sieht es einfach nur mit dem ganzen grellen Kunstlicht und scharf gefilmt auf schlechte Schauspielerinnen, die den Geburtstag gerade feiern, aus wie der billigste Rotz.
Ja.
Es gibt so ein Schwanken da drin. Also man spürt auch, dass da durchaus Akteure von Terrifier im Hintergrund tätig sind, weil es wird manchmal ein bisschen blutig und auch ein bisschen saftiger.
Schräg auch.
Ja, und Gabelstapler finde ich gute Idee zum Beispiel in dem Film, wenn du dich erinnerst. Aber ansonsten ist es halt eine Menge Schwachsinn. Das sind Leute auf einer Staten Island Ferry. Das ist die Fähre, die Staten Island und New York City miteinander verbindet. Bist du mit der mal gefahren?
Nee, ich glaube nicht.
Ich bin mit der zweimal gefahren, als ich da war. Die sieht auch echt so aus. Das ist so ein ausrangiertes Ding. Und zwar das, was sich Pete Davidson und noch ein anderer von SNL gekauft haben. Die besitzen wohl eine dieser Fähren, die ausrangiert wurde. Und auf der wurde das gedreht. Deswegen das Setting und so, das ist alles Originalschauplatz letztendlich. Und ich mag auch bei Screamboat, dass es so einen wirren Überbau gibt, warum dieser Geist von Screamboat Willie auf diesem Boot existiert. Weil das Schiff eben irgendwie auch ein bisschen besonders ist. Aber ansonsten völlig hanebüchen, ein Haufen Leute, die dort abgeschlachtet werden sollen und auch werden. Und mehr ist es nicht.
Ja.
Zu keinem Zeitpunkt.
Es ist ein übelst banaler Slasher. Also es ist wieder dieses typische Ding, Leute laufen irgendwo lang, dann geht die Musik runter. Und bei der Musik muss ich direkt mal sagen, da war ich mir super unsicher, ob das KI-Musik ist, weil die war viel zu gut für den Rest des Films. Das war so richtig mit Streichern, mit Bläser, also da war was dahinter. Und das hätte eigentlich, wäre zu teuer für den Rest, den sie machen. Aber es gibt immer dann wieder auch Aufnahmen von dieser Fähre und von der Skyline von New York, die auch wirken wie am Computer entstanden. Und auch da dachte ich, das sieht ja viel zu gut für diese Sorte Film aus. Ich habe auch bei den Darstellern das Gefühl gehabt, naja, die sind ja zumindest nicht an der Aufnahmeprüfung zur Schauspielschule gescheitert, weil die Hauptgruppe, jetzt nicht diese Mädels, die du angesprochen hast, die ist ganz nett. Und dann sind so ein paar Gags drin. Es gibt diese feiernden Mädels, die tragen alle Kostüme, die so aussehen wie die Prinzessinnen aus den Disney-Filmen. Es gibt hier und da mal so Verweise. Es gibt diese eine Szene mit, wo Mickey Mouse in Steamboat Willie an diesem, wie stellt man, an dem Ruder steht und dann pfeift und mit dem Fuß so macht, am Steuer.
Steuerrad.
Und die wird hier aufgegriffen in so einer sehr blutigen Sequenz. Es gibt einen Kill, da ist ein abgetrennter Penis zu sehen und es ist schon viel und es ist schon wild und dazwischen steht David Howard Thornton, so heißt er, glaube ich, der Darsteller von Art the Clown aus Terrifier, als die Maus, als Willy in einem übelst beschissenen Kostüm, bei dem ich auch immer wieder das Gefühl hatte, die haben sich nie entscheiden können, wie groß ist denn die Maus jetzt eigentlich? Weil die ist mal größer, mal ist sie kleiner.
Aber sie ist generell kleiner als Menschen.
Ja, sie ist viel kleiner als Menschen, aber wie groß sie dann eigentlich ist, das
hat so. die ist so 40 Zentimeter, würde ich sagen.
Es gibt eine Szene, da hält sie einen Typen hinten über, ist es das Bug, wo sie dann den einen Typen in die Schiffsschraube reinhält und ich dachte, wie macht das die Maus? Und dann in der nächsten Szene springt sie einen an den Hals und dann...
Ja, David, es gibt noch viel zu lernen in zukünftigen Filmen. Das ist doch was, was ich...
Meinst du, es klärt sich auf in Scream Mod Willy 2?
Ja, es gibt diesen Griff zum Franchise auch hier wieder am Ende des Films.
Ja. Ja.
Ist doch Dings, oder?
Dings?
Na, Dings. Kommt da Mini rein? Das ist doch Mini Maus, oder?
Ja.
Ja?
Hatte ich das Gefühl.
Hatte ich auch das Gefühl.
Ja. keine Ahnung. Also man kann damit mehr Spaß haben als mit The Mousetrap. Ich hatte ihn nicht.
Es wird Zeit, dass man aus dieser Idee und diesem Ragebait halt wirklich was macht. So, vielleicht kommt das ja mal irgendwann.
Ja,
ich habe einen kleinen Glauben. Naja, weiß ich nicht. Was könnte man bei Peter Pan machen?
Na, die Rechte verfallen ja jetzt.
Der lässt Leute immer veraltern. Die sterben an einer Veralterung oder so.
Ich hatte mal ein Video darüber gemacht. In den nächsten Jahren verfallen ganz, ganz viele Rechte. Unter anderem, ich glaube, an den DuckTales oder an den Enten zum Teil.
Tick, Tick
oder eine
Track.
Davon. Ich glaube auch, wer waren noch? Conan, glaube ich. Irgendwie, also ich bin mir nicht sicher. Da waren
der ganze Ära.
Da waren so richtig Namen
eine
dabei. Ich glaube, der Joker
Ära.
Auch. Also da, wo man gar nicht glauben
kann.
Oh
ja, kann. Batman und Joker sind alt.
Alt,
also sind ja beide fast gleich alt.
Ja, ja.
Batman ist ein Ticken älter und ich glaube, der ist 39 rausgekommen.
Und da kommen wir wieder in diese Frage hinein, was darf man denn dann verwenden? Weil es ja aktuell zum Beispiel auch so ist, du könntest jetzt nicht die neueren Iterationen nehmen, sondern du musst die Ursprungsfassung nehmen. Bei Winnie the Pooh war es ja auch so, dass da dann einige Kreaturen, die dann später dazu erdacht wurden, dürfen nicht genommen werden. Es darf nur die Buchvariante passieren. Bei Steamboat Willie darf man sich ausschließlich auf diesen einen Clip beziehen oder auf diesen Kurzfilm Steamboat Willie. Mehr mit Mickey Mouse dürfen sie dann auch nicht machen. Deswegen darf die Figur auch nicht Mickey heißen.
Vielleicht muss man da gucken, das wäre so ein rechtes Thema, ob quasi rund um das Design der Maus oder einem anderen Cartoon oder Zeichentrickwesen in regelmäßigen Abständen quasi das Copyright angepasst oder ein neues geschrieben wird von wegen, jetzt hat sie 5 Finger, jetzt hat sie diese Striche auf der Handschuhe, jetzt sind die Ohren so geformt, weißt du? Ob es dann quasi regelmäßig wie so Updates gibt, um sich damit abzusichern und bis dahin darf man dann gehen.
Ach,
da müssen
nicht.
Wir mal eine ganze Folge
Nein.
über das Copyright machen. Okay.
Ich hätte lieber
aber da könnten wir doch mal einen unterhaltsamen Anwalt für Urheberrecht.
Einen unterhaltsamen Anwalt?
Das ist ja die Aufgabe.
Das ist, wollte ich gerade sagen, das ist die eigentliche Challenge.
Für Urheberrecht müssen wir rankriegen. Also, Screamboat ist auf jeden Fall besser als Mickey's Mousetrap oder The Mousetrap. Deutlich besser, aber immer noch schlecht.
Ja, ich habe dem 1,5 Sterne gegeben.
Ich auch.
Ja.
Ich auch, glaube ich, ja.
Weißt du, welchem Film ich noch weniger Sterne gegeben habe?
Als 1,5?
Aha.
Hast du wirklich nur noch einen kleinen Gefallen noch schlimmer gefunden?
Ich finde den, das ist das allerletzte. Also das ist richtig beschämend. Also das ist so eine Scheiße.
Ich hab den 2 gegeben.
Ich fand den ersten ja schon, ist für mich einer der schlechtesten Filme der letzten 20 Jahre.
Ja,
ich finde den unerträglich beschissen. Und der zweite ist jetzt, der ist frech. Also den fand ich richtig, richtig frech, weil ich dachte, das ist ja so ein Müll, der einem da angeboten wird. Und nicht
hast du komplett gesehen?
Ja, ich habe mir den gestern Abend komplett gegeben und habe den auch, es war 2:30, als ich ins Bett gegangen bin, weil ich war so...
Und dann warst du so sauer, dass du nicht einschlafen konntest?
Nee, ich war nicht sauer, sondern ich habe das geguckt und habe nebenbei tausende Ideen für Videos da drin gehabt, weil dieser Film alleine so viel mit mir gemacht hat, auch wo ich dachte, ich will schon ewig ein Video zum Beispiel darüber machen, warum Filme immer hässlicher werden. Und damit meine ich nicht die Spezialeffekte, sondern die künstlerische Qualität der Bilder. Das ist mir gestern bei Nur noch ein kleiner Gefallen ganz besonders aufgefallen. Ich habe den ersten Teil nicht mehr so im Kopf, aber ich fand, dass dieser zweite Teil auf eine Art und Weise gefilmt ist, das ist unter Bergdoktor-Niveau, also weit unter Bergdoktor-Niveau oder weit unter allem, was im deutschen Fernsehen läuft. Ich finde, die Bilder sind, also es gibt keine künstlerischen Gestaltungen mehr, es gibt kein Blocking mehr. Wir haben neulich über Citizen Kane gesprochen, wo sich ein Regisseur noch darüber nachgedacht hat, wie lasse ich jetzt die Kamera irgendwo lang fahren. Es gibt eine einzige Einstellung in diesem Film, wo ich dachte so, oh, da hat mal jemand, na, da fliegt...
Das Ding an der Klippe da?
Nee, es fliegt einmal eine Drohne an einem Wachmann vorbei und dann öffnet sich die Kamera und da wird dadurch ein größeres Bild, wo ich dachte... Ah, da ist mal ein bisschen hineingeflossen. Ansonsten dachte ich bei ganz vielen Szenen, wie ist denn das angeschnitten? Es gibt einmal einen Moment, da wartet Blake Lively in ihren Kostümen, die immer so aussehen wie, ne, hier, das ist ein bisschen Modenschau auch. wartet sie am Flughafen und das Bild ist nicht richtig ausgeleuchtet. Sie ist falsch angeschnitten. Man sieht sie, wie sie da hängt, auch auf dieser Treppe des Flugzeuges, ne? Und dann vergleicht das mal mit Filmen von früher. When Harry Met Sally, also sowas wie Pretty Woman. Filme, die ungefähr so ein bisschen in diese Richtung gehen. Das hier ist zwar keine Romanze, aber ne, wenn man so von leichter Unterhaltung, von Hollywood-Unterhaltung geht, dann hast du trotzdem früher schöne Bilder gehabt. So ein Thriller wie Aaron Brockovich oder so. Überleg dir mal, wie die Bilder da gestaltet sind. Heute wird einfach, und das ist ja ein bisschen auch Vorgabe von den Streamern, das wird ja immer gesagt, dass die Bilder möglichst entsaturiert aussehen, damit sie einfach auch in das Netflix-Portfolio passen. Da darf dann nicht viel mit Color Grading gemacht werden. Die Leute sollen nicht abgeschreckt werden, wenn sie es anmachen. Das soll am besten alles gleich aussehen. Und es gibt hier Momente, wo ich dachte, das ist nicht nur mies ausgeleuchtet, das ist gar nicht ausgeleuchtet oder falsch ausgeleuchtet. Es gibt so eine Sequenz, da stehen sich beide an der Klippe gegenüber und Blake Lively ist die, die eigentlich in der Sonne steht. Es sieht aber aus, als würde sie im Schatten stehen. Und dann ist der Umschnitt auf Anna Kendrick, die steht im Schatten, aber ist so sehr ausgeleuchtet von der Seite, dass sie wirkt, als wäre sie überstrahlt. Und da habe ich gestern endlos mit Carly gestritten, weil sie meinte, nein, du verstehst nichts von Ausleuchtung, das wäre so richtig, weil die hätten einfach natürliches Licht genommen. Und ich so, nein, Carly, die Sonne kommt von rechts, aber sie ist von beiden Seiten aus ausgeleuchtet und die Spitze kommt von links. Und sie kommt sogar von hinten. Das heißt, sie ist von vorne, von der Seite und von hinten ausgeleuchtet.
Dieses klassische Dreipunkt, was ja einige machen.
Genau, und das passiert ja draußen nicht. Das gibt es nicht. Das hat mit natürlicher Lichtsetzung nichts zu tun. Und es ist vor allen Dingen nochmal besonders falsch, wenn im Umschnitt Blake Lively nicht vernünftig aus. Und ich saß da, ich war fasziniert. Ich habe selten einen Film gesehen, der so ein absolutes künstlerisches Volldesaster ist, während dann halt natürlich wieder nichts erzählt wird. Alle spielen beschissen. Und die einzelnen Storybeats sind auch ein Quatsch. Das kann man sich kaum ausmalen, was hier zum Teil passiert. Und ich fand, dass die sich da auch so gefallen darin, zu reden und zu reden. Ja, du wirst gleich, ja, ich habe jetzt mir schon den Mund fusselig geschimpft, aber du wirst ja bestimmt gleich die Handlung erzählen. Und ich kann euch sagen, wann immer da die Momente passieren, in denen dann die Handlung ein bisschen twisted und turned, dann reden das die das aus. Und zwar so endlos lange und es ist alles so egal. Und diese Charaktere sind alle so
aber
scheiße.
Aber eins muss man lassen.
Durchatmen.
Michele Morone.
Findest du?
Kommt im Vergleich, weil die alle so schlecht sind, ja, richtig gut weg.
Also, oder beziehungsweise im Vergleich zu 365 Tage.
Für den ist das ein Zugewinn.
Ich fand aber geil, dass dieser Subplot mit der Mafia, der wird auch irgendwie
gar keine Rolle.
Gar keine, wird
Henry Golding auch.
Ich fand auch
völlig
die schwarze Tokenfreundin von ihr, die nur mitfährt, damit eine schwarze Tokenfreundin im Bild ist.
Was ist denn eine Token, meinst du was?
Token. Diese Token-Besetzung ist, wenn du jemanden brauchst für die DIY-Checkliste, nicht DIY,
Diversity.
Diversity, genau. Für die Diversity-Checkliste brauchst du dann auch jemanden, der...
Hast du die neueste Folge des Studio geschaut?
Nee, habe ich nicht.
Die heißt das Casting.
Das genau darum. Ich hätte mich ja gefreut, wenn das einfach eine gleichwertige Darstellerin ist, die dann den Szenen auch was beizupflichten hat. Aber die kommt ab und zu rein, sagt dann Dinge auf, die zu ganz klassischen Stereotypen passen und dann ist sie wieder weg.
Auch super nervige Figur, die einfach überhaupt nicht ihre Rolle auffüllt. Die ist als Assistentin da, um irgendwie etwas für ein neues Buch herauszuholen, aber eigentlich ist sie nur weg und besäuft sich und taucht zwischendurch auf, um kurz mal rumzubrüllen.
Die ist eine Projektionsfläche für 3-4 Dinge, die Anna Kendrick sagen muss. Und damit sie nicht an eine leere Wand sagt, haben sie die Frau dahingestellt. Also hier ist alles falsch dran.
Ist eine Oscar-Preisträgerin.
Ja, oh krass.
Das musst du dir
und
mal
selbst
geben.
Die ist scheiße.
Und Anna
scheiße.
Kendrick ist eine Oscar-Nominierte.
Und Allison Janney habe ich noch nie schlecht gesehen. Aber in diesem Film ist alles anders.
Und Blake Lively, ich werde nicht warm.
Die ist auch einfach nur schlimm.
Die ist so drüber und dann kommt irgendwann so eine Idee von einem Plot, wo du denkst, nee, das könnt ihr mir jetzt nicht erzählen, nach 2/3 des Films. Der Film macht genau das, was der erste Teil gemacht hat. Also genau die gleiche Art von Wendung und Idee wird nochmal aufgegossen.
Ja.
Und das finde ich schon krass. Ich finde es insgesamt ein bisschen schöner, wenn du an so einem Ort, an so einer Klippe da bist und ich kann dann so mich da verlieren. Ich kann mich da so ein bisschen verlieren.
Ja, Carly meinte,
kann ich bei White Lotus meinte, auch. Ich kann mich dann, dieser Hochzeitssteg da auf der Klippe, okay.
Carly meinte,
ist okay für mich, nehme ich mit.
Carly meinte, das ist was für den typischen deutschen Rentnerzuschauer, der so eben sowas wie der Bergdoktor oder so einschaut oder Traumschiff, weil sie sagen, ja, die Geschichte ist beschissen, aber wenigstens ist ein Strand im Hintergrund und guck mal, wen sie damit erreicht haben.
Ey, es hat für mich für den zweiten Stern gereicht.
Für den zweiten, für den ganzen Stern.
Naja, das, wow. ich sehe Anna Kendrick.
Wenn Screamboat nicht auf das Staten Island Ferry, sondern im Urwald stattgefunden hätte, hätte es.
Oh, dann hätte es da reinge.
Also Jungle Cruise 2.
Ich habe mich lange auf den Film gefreut. Ich mochte den ersten tatsächlich, weil ich bin so ein Desperate Housewives-Gucker früher gewesen und für mich hat der so, jetzt, okay, wenn dich das alles schüttelt, da gibt's doch aber umgekehrt wiederum eine Logik, warum ich es mochte. Ich mochte so ein bisschen so beim ersten, so diese Hausfrau, die super gerne backt, Social Media macht und dann in ihren mysteriösen, oh, das ist eine Freundin, aber hier ist auch ein Tod unterwegs Fall. Und ich finde halt Anna Kendrick immer, ich sehe die gerne. Ich mag die wirklich richtig dolle. Und aus dieser Hoffnung heraus habe ich mich auf den zweiten Teil gefreut und habe mich dann sehr geärgert, wie schlecht der geworden ist. Aber ich habe mich nicht dazu durchringen können, den so mies zu finden, dass ich den so völlig zerfetzen würde.
Ich fand das einfach, ne, also ich hätte wahrscheinlich auch 2 gegeben, wenn er einfach nur langweilig, banal oder was auch immer gewesen wäre. Aber er ist halt eben ein künstlerischer Affront. Das finde ich schon. Ich finde, wenn du andere Filme dagegen hältst, moderne, und die sind zum Teil schon nicht schön, die sind zum Teil schon zu dunkel, nicht vernünftig ausgeleuchtet oder haben einfach, ne, dieses typische Spiel von, ich erwarte nicht, dass Steven Spielberg sich irgendwelche Übergänge überlegt oder so, ne, also du kannst seine Filme studieren und wirst jedes Mal, du wirst keine Einstellung finden, die nicht irgendwie überlegt ist. Das brauche ich bei Paul Feig jetzt nun wirklich nicht zu erwarten, aber das hier ist nichts. Und das ist so wenig, dass man sich fragen muss, ich habe jetzt hier jeden Monat, muss ich Abogebühren für Amazon Prime ausgeben, kann ich die vielleicht einfach zurückhaben.
Kriegst du auch gratis Versand?
Ja, ich kriege,
das ist der Grund, warum die meisten das haben.
Ich habe noch nichts bestellt diesen Monat, vielleicht kann ich das diesen
Monat auch
einfach
zurückhaben. Aber ich wette, das ist der Hauptgrund für die Leute, Prime zu haben und auch Champions League zu gucken. Okay, aber was macht es dann mit dir? Weil da ist mir so ein bisschen ein Essen hochgekommen, wenn dann so Ennio Morricone Musik raufgepackt wird.
Ich dachte, das war der einzige Moment im Film, wo ich dachte, da bin ich dabei. Das war die Hochzeitssequenz. Das war aus welchem Film ist es denn nochmal?
Also ich spiele mir das Lied vom Tod. Ich habe immer den Reflex zu sagen, eigentlich, es war einmal in Amerika.
Ich war mir nicht sicher.
Ich glaube, es war einmal mehr in Amerika gelesen, hatte ich aber Once Upon a Time in the West. Und das ist ja der Originaltitel von Spiel mir das Lied vom Tod. Ne?
Ja.
Was ist denn der Originaltitel von Es war einmal, ist das Once Upon a Time in America? Nee, was ist denn der Originaltitel von Es war einmal in Amerika?
Once Upon a Time in America, deswegen heißt der Once Upon a Time in Hollywood genau so, weil der Sergio Leone-Verehrer ist. Ja, da dachte ich so, ey, richtige Musikwahl. Ne? Ansonsten ist das ja auch so ganz, das spielt in Italien. Und dann hat jemand gesagt, was fällt uns ein zu Italien? Und dann, solche Lieder sind dann da. Das ist, in einem Brainstorming-Meeting hat gleich jeder die erste Wahl, die einem eingefallen ist, genommen. Also auch da, es ist nirgendwo was reingeflossen. Und es gibt so ein paar Szenen, da ist mir nochmal auch besonders aufgefallen, denen war alles egal. 2 Momente. Die Szene, in der jemand erstickt wird. Hast du gesehen, was da passiert? Eine Figur drückt einer anderen Figur ein Kissen aufs Gesicht im Bett. Und die andere Figur, wir haben ja heute zum Glück Video, ich kann es mal vormachen, hat so ein Glas in der Hand und macht unter dem Kissen so.
Und haut nicht das Glas ins Gesicht.
Ich hab darauf gewartet, dass sie vielleicht sich noch so ein Cocktail zwischendrin einschüttet und dann vielleicht auch nochmal unter dem Kissen so durchsippt. Weil ich dachte, also entweder will sie sterben oder der ist ja alles egal. Weil wenn du gerade erstickst und du hast die Hände und die Beine frei, dann machst du nicht unter dem Kissen so. Ihr müsst da mal drauf achten. Bitte, wenn ihr den Film nicht gucken wollt, skippt einfach mal dahin, falls ihr Amazon Prime habt. Das ist einfach zum Totlachen, diese Szene. Und später gibt's noch einen Moment, da wird eine Person mit einer Waffe überwältigt. Und da siehst du auch so, das ist wie im Kindertheater früher gewesen. Wenn die in der Schule gesagt haben, komm, jetzt spielt hier mal so eine Szene, wo ein Räuber übermannt wird von den Gendarmen. Und dann haben die Kids sich nicht richtig getraut, so zuzugreifen. Und dann sieht das so aus, so. Und dann löst sich ein Schuss. Und ich dachte so, da ist Paul Feig am Set nicht irgendwie die Idee gekommen, das machen wir jetzt alles nochmal komplett neu. Und das finde ich krass. Also da finde ich, also dass es diesen zweiten Teil überhaupt gibt, ist einfach ein Affront. Aber also, wenn da jetzt nochmal ein dritter angekündigt
Screamboat, wird. Screamboat, wir sehen es im Film, auch dorthin wird zumindest versucht zu greifen, da mehr draus zu machen.
Naja, also sagen wir mal so, der Name Blake Lively ist aktuell jetzt nicht so fördernd für Verkäufe, für Fortsetzungen.
Oder genau deswegen. Man weiß es nicht. Ja, ist nicht jede Art von PR gute PR.
Ich lese gerade überall, also ich bin nicht so sehr drin wie meine Frau. Die
ich weiß nicht, in welche Richtung das gerade schwenkt. Es schwenkt eher von ein ins andere. Welches Lager ist gerade, hat die Überhand?
Um mal aufzugreifen, Blake Lively versus Justin Baldoni. Da geht es um einen Film, der eigentlich jetzt ein Jahr alt ist Oder kam der dieses Jahr raus?
Nee, letztes Jahr.
Letztes Jahr. It Ends With Us hat einen riesen Rattenschwanz nach sich gezogen, weil sich die Parteien, Regisseur Justin Baldoni und Hauptdarstellerin Blake Lively, bestreiten sich irgendwie vor
Gericht. Soll ich das für dich zusammenfassen, oder?
Ach, du weißt mehr?
Ich weiß
es nur von meiner Frau, weil die kommt immer rein.
Okay,
Blake Lively.
David,
Blake
Lively, ich habe mich vorbereitet. Damals schon und jetzt auch. Pass auf.
Hau raus.
Ihr müsst wissen, also It Ends With Us ist ein riesen Erfolgsbuch gewesen, was 20 Millionen Mal verkauft worden ist. Also weltweite Fanbase. Und es gibt auch Nachfolgebücher. Mhm. Und dementsprechend auch Interesse, wenn so ein erster Film ein Erfolg wird, will man mehr machen. Justin Baldoni ist nicht bloß Hauptdarsteller und Regisseur des Films, sondern hat mit seiner Produktionsfirma die Buchrechte erworben. Auch für mögliche Fortsetzungen. Und Blake Lively ist die Hauptdarstellerin, beide also am Set. Und was so ein bisschen passierte, sind verschiedene Dinge. Irgendwann kam auf von Blake Lively die Allegations, also die Anschuldigung der sexuellen Belästigung. Justin Baldoni soll beispielsweise über seine Genitalien gesprochen haben vor ihr am Set. Er soll ungefragt in ihren Trailer gegangen sein, während sie gestillt hat. Er soll sich über ihren Körper geäußert haben. Er soll, weil er auch so einer besonderen Religion angehört, ihr gesagt haben, er könne Kontakt zu ihrem toten Vater aufnehmen, was sie sehr unangenehm findet. Das sage ich deswegen so explizit, weil sie irgendwann eine Liste einreichte mit ganz klaren Forderungen, was am Set nicht mehr sein darf oder passieren darf, damit sie zum Set zurückkehrt. Sie blieb dann irgendwann der Dreharbeiten fern. Mhm. Deswegen, oder er hat sie auch nach ihrem Gewicht gefragt. Das ist auch nochmal relevant, weil es unglaublich viele Textnachrichten in diesem Fall gibt. Auf jeden Fall gab es also diese Anschuldigungen im Raum von sexueller Belästigung in erster Linie, aber eben auch die Frage, wird dieser Film weitergedreht? Weswegen sie eben so bestimmte Anforderungen hatte, wie dass keiner der Freunde des Regisseurs am Set sein darf bei intimen Szenen. Nun hat der Film viele intime Szenen, denn seine Hauptthemen sind körperliche, aber auch mentale Gewalt, und zwar von Männern gegen Frauen oder auch in der Beziehung, in der Ehe und damit die Abhängigkeit. Dass ein Intimitätscoach eingebunden werden muss, was mich ohnehin gewundert hat, was die ganze Zeit nicht der Fall war. Und so gab es eine endlos lange Liste, wann wäre sie bereit, wieder ans Set zu kommen. Justin Baldoni wiederum wollte oder bekam langsam das Gefühl, das könnte alles eine Masche sein, um mehr Rechte an dem Machen dieses Films zu bekommen. Mhm. Denn das zeigten Sprachnachrichten nämlich später auch, dass sie eigentlich Einsicht in die Dailies bekommen wollte. Sie wollte also jeden Tag am Abend die Aufnahmen sehen, was haben wir hier so gedreht. Und wollte da Stück für Stück quasi Einfluss nehmen, anscheinend auf den Film. Was ihr als Hauptdarstellerin gar nicht zusteht, in die Dailies reinzuschauen. Das dürfen meist nur Produzenten, das dürfen Regisseure, aber wirklich nur ein paar Leute. Und dass deswegen Situationen und diese Anschuldigungen kreiert worden sind, um Druck auszuüben, um mehr in diesen Film reinzukommen. So hatte sie beispielsweise auch für das Ende eine eigene Vorstellung, dass sie gepitcht hat an ihn und er fand es ganz nett und hat dann aber auch um persönliche Treffen beispielsweise gebeten, bei denen dann aber teilweise nicht sie, sondern Ryan Reynolds anwesend war. Hä? Oder Ryan Reynolds und Taylor Swift. Weil Taylor Swift und Blake Lively sind Best Buddies. Man sieht die zusammen beim Super Bowl zum Beispiel immer rumrennen. Und so geht das so viel weiter, dass Justin Baldoni irgendwann Sachen schrieb wie, ey, das ist super, was du da geschrieben hast, das hätte auch ohne Taylor und Ryan gut geklappt. Ryan Reynolds hat sich mit ihm getroffen, gesagt, frag nie wieder nach dem Gewicht nach meiner Frau, was geht dich das zum Teufel an, das ist totaler Mist. Und Justin Baldoni meinte dann, ey, das liegt daran, dass ich Rückenprobleme habe und ich wollte ungefähr wissen, weil in einer Szene trägt er sie, was er mit seinem Personal Trainer Übungen im Vorfeld macht, damit er da seine Rückenverletzung nicht wieder aufkommt. Es gibt also in viele Richtungen zwei Sachen, die sich, und das wurde ja auch so irre, auf der New York-Premiere durfte Justin Baldoni nicht auf die Premiere kommen, keine Fotos mit ihr machen, obwohl seine eigene Produktionsfirma das ist. Und er hat im Keller dann mit Freunden vor so Paletten von Mineralwasser gesessen und den Film geschaut, während oben alle die Premiere gefeiert haben. Es ist super absurd. Es ist ein ewiges Spiel von hin und her zwischen sexueller Belästigung, Anschuldigungen. Die New York Times, die sich auch eingeschaltet hat. Justin Baldoni hat eine 250 Millionen Dollar Klage gegen die New York Times laufen, wegen Rufmord und allem, was da dran hängt. Und das ist ein riesiges Thema. Aber für mich klingt das in erster Linie so wie jemand, der ziemlich machthungrig ist. So ein bisschen aus einer Blake Lively-Position. So wirkt es für mich. Und jemand, der dann auf der anderen Seite sich so angegriffen fühlt, der, und diese Nachrichten gibt es auch, Schmierenkampagnen öffentlich geplant hat, um sie in den Dreck zu ziehen. Und um sie
er
zusammen mit Manager. Es gibt so richtig die Statements aus WhatsApp, in der steht, ey, wir können jeden töten, jeden Ruf können wir morden und dass es da anscheinend richtig eine Armee von bezahlten Leuten gab, die unglaublich viel Zweifel an Blake Lively streuen und auch, dass sie toxisch sei und so weiter und so fort. Du findest zum Beispiel inzwischen über ein Viertel aller Anfragen zu Blake Lively immer in Verbindung mit Baldoni. Und das, obwohl sie die viel längere Karriere hat, also seit Gossip Girl und so. Du kannst da versinken in diesem Thema. Es liest sich ein bisschen wie Johnny Depp versus Amber Heard, nur dass es ja dieses Gerichtsverfahren, glaube ich, noch gar nicht gibt.
Nee.
Wir sind hier also noch in einem Punkt, wo gar nicht klar ist, wo endet denn das mal?
Ehrlich gesagt klingt es ein bisschen wie...
Und die sollen vielleicht eine Fortsetzung drehen.
Hast du dieses Tanzverbot-Drama in den letzten Wochen mitbekommen?
Auch ein bisschen.
Auch nur im Anschluss. Und ich höre das dann immer so ein bisschen und denke sofort... Wie alt sind die Leute, die daran beteiligt sind? Und das denke ich mir, so wenn meine Frau, weil die ist da voll integriert bei Justin Baldoni versus Blake Lively, ist auch voll auf der Seite von Justin Baldoni und will dann immer von mir wissen, was ich davon halte und sagt dann immer, ist mir krass egal, ich finde die auch alle weird, weil wenn Leute so miteinander sind, also ich verstehe, wenn eine Seite so, und was es war ja dann so, das habe ich damals mitbekommen, dass plötzlich ging es los von der Seite von Blake Lively und wenn du deinen Ruf schützen möchtest, dann musst du den auch schützen, aber Justin Baldoni hatte ja gar keinen Ruf. Ich dachte so.
Ich glaube, der ist dort bekannter, als man denkt. Und vor allem, der ist auch ein bisschen, als Feminist gerade in dem Thema bezeichnet sich jetzt Feminist.
Aha.
Und ist auch mehrfach ausgezeichnet worden von Frauenorganisationen,
ja?
Dass er sich einsetzt. Das ist eine ganz merkwürdige Sache.
Ich wundere mich dann immer nur jetzt bei der Premiere von Nur noch ein kleiner Gefallen war wohl Ryan Reynolds und dann gucke ich so in den Kommentaren, die Leute schreiben dann alle, ich kann Ryan Reynolds und die nicht mehr sehen. Also die beiden kriegen jetzt so viel Hate ab und ich kann es gar nicht nachvollziehen. Und ich denke, habe ich irgendwas verpasst oder springen die Leute wieder nur auf einen Zug auf, weil sie eigentlich die Schnauze voll von Ryan Reynolds haben.
Die beiden setzen uns damit nicht so richtig auseinander, aber man sieht es an so Sachen wie, die waren auch beide nicht bei den Golden Globes, obwohl Deadpool und Wolverine nominiert war.
Aha.
In der Kategorie. Und dass du dann nicht auftauchst und Ryan Reynolds ist ja inzwischen, glaube ich, Milliardär mit seinen ganzen Unternehmungen. Also das Ding scheint sehr, sehr groß werden zu können. Vielleicht versuchen sie auch irgendwas zu klären unter dem Deckmantel, dass die PDD-Nummer jetzt kommt. Also das ist ja das Gerichtsverfahren, auf das alle schauen werden.
Hm.
Vielleicht kann man im Zuge dessen irgendwas klären, weil die Leute wollen die Fortsetzung ja auch sehen.
Von This Ends With Us.
Ja, die wollen die Fortsetzung sehen. Der Film hat $350 Millionen eingespielt.
Wollen
bei
sie
wenig
das?
Budget.
Hilfe.
Und er hat die Rechte an dem Film. Sie will eine Fortsetzung machen. Wie finden die wieder aneinander? Das Material, was du so siehst, und auch die Sprachnachrichten sind oft dann wieder sehr versöhnlich. Und es wirkt wirklich so wie, boah, also manchmal extreme Zuneigung, dann wieder völlig ausrasten. So ein bisschen was Bipolares schwingt da gefühlt auch mit. Ich weiß es nicht.
Naja.
Wir können nur mutmaßen. Aber ähnlich wie bei Amber Heard und Johnny Depp, da haben sich gefühlt zwei gefunden. Und das müssen sie dann auch irgendwie miteinander ausbaden, habe ich das Gefühl.
Ich fand das ja bei Amber Heard und Johnny Depp schon ganz wichtig auch zu sagen, das sind ja nicht nur die beiden. Das ist ja auch ein ganz großer Teil der Gesellschaft, die sagen, boah, endlich wieder Beef. Also das siehst du auch bei Tanzverbot und bei zig Themen, die aufkommen. Leute brauchen das Gefühl, das ist so ein bisschen wie Energienahrung, nach Hause kommen und gucken, wer haut sich heute auf die Fresse und dann wird mitgemacht. Und das ist halt weird, dass es das braucht. Also deswegen finde ich das, also sagen wir mal so, ich brauche eine Welt, in der Blake Lively und Justin Baldoni Filme machen, braucht es für mich nicht. Ich habe von Blake Lively noch nichts gesehen, außer vielleicht The Shallows und hat so ein paar Momente, aber eigentlich habe ich von der noch nichts gesehen, wo ich sagen würde, wow, ich verstehe auch bei der gar nicht, wo das herkommt, dass die überhaupt so einen großen Namen hat. Das muss noch auf Gossip Girl
Deine
zurückgehen.
Deine Welt bricht erst zusammen, wenn es Florence Pugh gegen Timothy Chalamet ist. Dann...
Das wird bei denen nicht passieren. Nein, weil die, also da würde ich auch echt sagen, dafür haben die zu viel Klasse. Und da geht es denen wirklich ums Schauspiel und um ihre Kunst.
Er zeigt das ja auch, weil er ist ja mit einer Kardashian, glaube ich, zusammen. Und wenn es schon Stress gäbe in die Richtung, gibt es ja genug Futter. Aber jetzt machen wir den nächsten Top auf.
Ja. Lass mich mal ganz kurz, weil wo wir gerade bei so einem Thema sind, will ich mal noch eine YouTube-Doku ansprechen. Du hast ja letzte YouTube-Doku verzerrt. YouTube Deutschland auf YouTube. Ich hatte es ganz kurz hier angesprochen. Da gab es 4 Folgen, wurde produziert von, ich glaube, dem ehemaligen Kameramann oder Cutter von Felix von der Laden.
Hm.
Paul von Sydow heißt er, glaube ich, oder Paul Sydow. Der hat mittlerweile auch auf seinem eigenen Kanal so Videos hochgeladen, wo er ein bisschen hinter die Kulissen geblickt hat. Ich hatte damals ja darüber gesagt, dass ich es schade fand, wenig Frauen, bis gar keine Frauen in der Doku, wenig Kritik an YouTube selbst. Und für eine Doku, die YouTube Deutschland heißt, ist da wenig über das große Ganze erzählt worden. Und jetzt gibt es eine neue Doku in der ARD-Mediathek, die heißt YouTube Changed My Life. 3 Folgen nur statt 4 und deutlich besser, weil sie sich auf eine kleinere Sache konzentrieren. Sie konzentrieren sich auf die Macher dahinter. Also sie erzählen über zum Beispiel Cold Mirror, YTiddy, die sitzen auch vor der Kamera. YTiddy wieder neu firmiert quasi, haben sogar, habe ich gesehen, eine Kommentiershow aufgenommen und erzählen so, wie haben sie sich kennengelernt mit Aufnahmen aus der Jugend bis dahin, wo sie sich getrennt haben. Was machen sie heute? Ich habe gefühlt das erste Mal dadurch gehört, warum sie sich getrennt haben, dass sie sich intern auch verstritten haben, weil Phil Laude viel mehr wollte und TC zum Beispiel eigentlich nur diesen High-Lifestyle leben wollte und keinen Bock hatte jede Woche. Ne? Ich habe die ja damals kennengelernt in dieser Zeit, du ja auch. Ne? Wir waren ja Teil von Mediakraft, ich noch mit Giga und später sollte ich auch mit meinem Kanal dahin wechseln. Wurde da so ein bisschen hofiert von Christoph Krachten und Co. Der kommt auch in der Doku vor. Der hat jetzt eine Bar. Kennst du die beste Bar noch in Wedding? Die hat er gekauft von mir. Wusstest du das?
Rick mal erzählt.
Habe ich gar nicht gewusst. Die hat er übernommen. Weil ich immer dachte, was macht der jetzt? Ich habe den einmal auf so einem Straßenfest nochmal getroffen, aber jahrelang nichts mehr von ihm mitbekommen. Der kommt auch zu Wort und auch Mediakraft und auch die Kritik daran, ne, durch das Unge-Video damals. Und dabei wird der Bogen die ganze Zeit über diese wenigen Creator, über die Außenseiter. Cold Mirror ist dabei, Ishtar ist dabei, an die konnte ich mich schon gar nicht mehr erinnern.
Das ist ja schon lange her.
Ja, also ich kannte den Namen noch, aber nicht mehr so wirklich. Und die hat ja dann aufgehört, weil sie, ich glaube, einen Hirntumor oder so hatte oder einen vermutete. Irgendwas war da, weswegen sie aufhören musste. Und dadurch hast du ein paar Creator, die sich getrennt haben. The Cold Mirror, die nie so Teil dieses großen Big Business sein wollten. Du hast Liont und Dougie, beide kommen zu Wort und beide reden auch darüber, wie der Fandruck sie fast erdrückt hat und was die Trennung mit ihnen gemacht hat und das über 3 Folgen. Und das ist sehr viel konzentrierter, sehr viel fokussierter. Deswegen kann ich euch sagen, es tut mir leid für die Macher von YouTube Deutschland, das ist so eine Doku, die hat eher so Nostalgie-Itch bedient. Weil ganz viel gezeigt wurde, man hatte das Gefühl, die Folgen sind alle trotzdem noch viel zu kurz, obwohl sie eine halbe Stunde gingen. Und hier wird jetzt eben nur über diese wenigen Leute erzählt und dadurch einen besseres Bild raus. Und dadurch, dass da auch nicht YouTube Deutschland draufsteht, hast du auch nicht das Gefühl, dass da mehr erfüllt werden muss, als einfach zu sagen, YouTube changed my life. Wie denn eigentlich? Wie konnte das passieren? Und was machen diese Leute heute? Deswegen in der ARD-Mediathek.
YouTube changed my life.
YouTube changed my life.
Du hast noch eine Doku.
Ich habe noch.
Sollen wir das gleich machen?
Letzte Woche habe ich ganz viele Artikel und Videos gesehen von Leuten, die nochmal in Episode 3, Star Wars Episode 3.
420.000 Zuschauer in Deutschland. Also ja. Das ist ein Knaller.
Ja, ich habe auch. Zahl. Ich habe es mir auch nochmal angeguckt, weil ich für eine Folge Just Watch nochmal dachte, weil ich habe so bei den anderen gesehen, ja, ist genial. Ich glaube, Cinema Strikes Back, Filmstarts, Eve, die haben alle Videos dazu gemacht. Logisch. Aber ich dachte dann, ist das jetzt ein guter Film? Guckt man den heute und dachte so, meh, der ist immer noch einfach, das ist einfach Trash, das ist einfach nicht gut. Ich mag die Prequel-Trilogie halt einfach nicht. Rede ich aber in meinem neuesten Video darüber, könnt ihr euch da angucken. Was ich euch stattdessen als Konterprogramm empfehlen möchte, ist die 2. Staffel von Light and Magic. Ich habe die, glaube ich, letztes Jahr schon mal drüber gesprochen. Eine Doku-Reihe über Industrial Light and Magic auf Disney Plus. In der 1. Staffel haben sie so über die Entwicklung der Spezialeffekte geredet. Wer sind die großen Köpfe bei Industrial Light and Magic gewesen? Und es war mega spannend. Ist eine super geile Nummer gewesen. Und jetzt gibt es die 2. Staffel, die geht nur 3 Folgen, weil sie über die Prequel-Trilogie erzählen. Also wie ist Episode 1 entstanden, Episode 2. Es wird so ein bisschen über Twister oder Perfect Storm, also Filme, die auch noch sehr wichtig waren. In den 90ern, da sind ja ein paar große Schritte passiert, was Spezialeffekte angeht. Dragonheart war so ein Ding. Und dann natürlich 1999 hatte George Lucas das Gefühl, jetzt können wir den ersten vollcomputeranimierten Charakter in so einen Film hineinstecken, der tatsächlich auch Teil der Handlung ist und mit Motion Capturing umgesetzt wird. Dieses Motion Capturing kam erst ganz spät in der Entwicklung dazu. Sie haben es nämlich erst wirklich probiert. Sie wollten, Jar Jar Binks wurde gespielt von Ahmed Best. der eigentlich, ich glaube, so Theatertänzer gewesen ist. Und da haben sie dem so ein Kostüm angezogen und wollten einfach nur den Kopf ersetzen. Und es war wohl so schwierig, dass Industrial Light and Magic gesagt hat, lass mal gut sein. Lass uns lieber eine volle CGI-Kreatur machen. Das ist immer noch günstiger, als wenn wir hier so ganz langsam jedes einzelne Frame bearbeiten müssen. Und dann ist das ja total nach hinten losgegangen. In dieser Doku kriegt dann George Lucas, die haben den Film fertig gemacht, sind alle super stolz und kriegt dann von seiner PR-Assistentin, bekommt er die Reviews in die Hand gedrückt. So, oh, hier sind die ersten Reviews, Tür geht auf und er liest das, setzt sich hin und du siehst so, wie sein Gesicht sich verdunkelt, weil Episode 1 wurde damals auch schon verrissen, weil es halt, wie ich finde auch, es ist ein furchtbarer Kindergarten, der tolle Momente hat, aber da zeigt sich halt, dass Star Wars, auch wenn es immer bei George Lucas gewesen wäre, vielleicht dann doch nie. Also ich bin ja großer Verfechter davon, dass George Lucas leider jetzt nicht der allerbeste Regisseur ist, wie sich dann auch gerade bei den Prequels gezeigt hat. Aber du kannst da schön einblicken hinter diese Kulissen. Auch es wird dieses Drama angesprochen von dem Darsteller Ahmed Best, der sich das Leben nehmen wollte sogar. So sehr hat ihn das beeinflusst, dieser Backlash, der da passiert ist. Deswegen diese drei Folgen möchte ich nochmal darauf hinweisen, ist echt spannend. Ich meine, wenn ihr anders als ich Fans der Prequel-Trilogie seid, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, immer wenn wir über Star Wars reden, sehe ich, wie deine Augen immer so leicht so anfangen zuzugehen.
Ich komme halt einfach nicht ran. Das ist halt,
ja, aber eigentlich müsste man ja. Jedes Kind.
Es ist nicht magisch für mich.
Ja, ja.
Ich weiß nicht warum. Ich mag keine Filme im Weltall. Das bleibt, ich weiß nicht warum. Ja. Ich komme an Alien, ich kann Sachen gut finden. Aber mich fasziniert daran nichts.
Ja.
Ich denke jedes Mal, Mann, wenn ihr mit diesen Lasern da rumschießt, warum geht die Hülle von dem Raumschiff nicht kaputt? Wo geht denn das hin? Ich komme da, so wie du sagst, da stirbt da einer mit einem Glas in der Hand.
Da ist Jurassic Park auch viel realistischer. Da gebe ich dir recht.
Aber der Unterschied ist nämlich der, ich habe mich als Kind fand ich Raumschiffe nie faszinierend. Aber Dinosaurier, da ist meine Faszination.
Ich finde Raumschiffe auch nicht faszinierend.
Und außerdem, hallo, wir haben hier vor 2-3 Wochen war das Thema, dass sie diese Wolfsart aus Game of Thrones jetzt per DNA-Kreuzung wieder zum Leben erweckt haben. Jurassic Park ist nicht mehr weit weg.
Haben sie? Das war ihr Thema?
Diese weißen, nicht im Podcast, generell.
Ach so.
Diese, wie heißen diese Wolfsgeister, Geistwölfer. Irgendwas sagt Martin da hinten irgendwas, aber ist egal. Die haben sie zum Leben erweckt. Insofern sind wir näher an Jurassic Park dran als an Star Wars. Du sagst jetzt nichts, ne?
Sprachlos. Ja, also guckt euch diese zweite Staffel an, wenn ihr denn möchtet. Ja. Auf Disney Plus.
So, wir haben den neuen Steven Soderbergh-Film noch für euch mitgebracht.
Yep.
Agenten und noch mehr Agenten. Und die Frage ist, wer spielt hier ein falsches Spiel in Black Bag? Mit Cate Blanchett und
Michael Fassbender
in der Hauptrolle. Ist es die Geschichte von, und mein Skript lädt gerade nicht. Wow,
guck mal an.
Schwarzen Bild. Hast du immer noch parat. George Woodhouse ist Geheimagent und einer, der so gut ist wie kein anderer, wenn es darum geht, in die Wahrheit herauszufinden. In Verhören oder in Verhörsituation. Und seine Frau Catherine, die ist jetzt nicht minder begabt, aber das Problem ist, dass eines Tages auf einmal Ungereimtheiten auftauchen und eine Waffe oder eine Technologie entwendet wird und eine Reihe von Verdächtigen an George herangetragen wird. Und auf dieser Liste von 5 Verdächtigen steht auch seine Frau mit drauf. Und er muss sich fragen, ist das jetzt hier Landesverrat oder wird ein falsches Spiel gespielt und wenn dann mit wem, vielleicht auch mit ihm. Und so wird er nach und nach versuchen herauszufinden, was könnte wie sein. Deswegen ist so ein bisschen ein Mix aus Thriller, Spionage und Whodunit in Black Bag verpackt und letztendlich eine Dinner-Situation kreieren, in der man versucht, dem Ganzen auf die Schliche zu kommen. Wir hatten noch Pierce Brosnan unter anderem dabei als sehr, würde schon sagen, arroganten Anführer dieses Geheimdienstes und letztendlich einen Film, der wie fängt man da an? Der ganz schön braucht, um Drive zu gewinnen. Am Anfang merkst du so, oh, hier passiert, also beziehungsweise die Eröffnungseinstellung ist schon mal eine eigentlich ganz interessante Kamerafahrt. Und zwar gehen wir mit Michael Fassbender durch die Straßen von London in den Club, würde ich tippen, ist es. Und da dachte ich so, okay, ich mag den Flair, ich mag den Stil, irgendwie auch die Ausstrahlung, die von Fassbender ausgeht. Und dann nimmt der Film extrem viel Tempo raus. Es gibt noch so ein Wortgefecht unter Einnahme von einem Wahrheitsserum bei einem Zusammensitzen. Und ab da zerbröselt der Film in so ein ganz langsames Tempo, wo überall so ein paar Scherben liegen und ein paar Möglichkeiten. Die Charaktere sehr unterschiedlich, aber lange Zeit nicht viel passiert. Und erst in der zweiten Hälfte nimmt er wieder Fahrt auf, wo ich ihn dann aber wieder sehr mochte. Zugleich ist er sehr überkonstruiert und alle Leute sind so, schicke Leute machen coole Dinge in Black Bag. Der ist nicht rau, der ist nicht dreckig, der ist nicht wirklich hart. Also für alle, die jetzt mit Spionage auch ein bisschen Action in Verbindung sehen würden, Pustekuchen ist nicht. Sehr viel Gerede, wo du am Ball bleiben musst und auch bleiben willst. Und die Sets sind sehr stylisch. Im Grunde gibt es zwei Settings. Kleine Spionageräume, die alle so fast ein bisschen futuristisch sauber aussehen. Und das Zuhause von George und seiner Frau, ganz warme Farben, sehr cozy, elegant gehalten. Da mag ich, im Gegensatz zu dem, als du vorhin über das Blocking und die Lichtsetzung gesprochen hast, und nur noch ein kleiner Gefallen, ganz oft die Bilder sehr in Black Bag.
Das kann Steven Soderbergh ja ganz gut, der diesen Film gemacht hat. Ich bin ansonsten kein Fan von Steven Soderbergh. Ich finde, das ist einer der überhyptesten Regisseure. Dann haben wir das, falls ihr einen Hot-Take-Bingo für diese Folge gemacht habt, haben wir es dann jetzt fast komplett. Wir hatten vorher überlegt, reden wir mal ein bisschen länger über Steven Soderbergh, weil jedes Mal, wenn ich durch seine Filmografie gehe und immer, wenn ich in den Medien lese, boah, der neue Film von Steven Soderbergh, denke ich immer, wieso haben die Leute sich eigentlich mal auf den eingeschossen? Er hatte ja mit Sex, Lügen, Video in den 90ern einen Film, der sehr wichtig gewesen ist für die Filmsprache der damaligen Zeit. Der ist heute so ein bisschen vergessen, aber gilt so mit Pulp Fiction und sowas wie Requiem for a Dream zu diesen ganz wichtigen Filmen, die so die 90er mitgeprägt haben oder die Art und Weise, wie auch vor allen Dingen das Independent-Kino damals funktioniert hat. Und seitdem, ja, ne, Traffic kann man hervorheben. Du bist ja eher auch so jemand, der bei den Oceans-Filmen mit dabei ist. Ich mochte diesen einen, wie hieß denn der? Da spielt Daniel Craig, spielt da so ein Gangster.
Lucky Logan.
Lucky Logan.
Ja, super.
Den fand ich richtig lustig.
Ja,
richtig
gut.
Aber der macht ganz viele Filme. Dieses Jahr hatte der schon mal einen rausgebracht. Presence, einen Horrorfilm, wo aus der Perspektive des Geistes gedreht wird. Und von denen kriegst du ganz viel nicht mit. Der ist auch einer, der bis zum Schluss immer noch Experimente macht. Der hat ja mal diesen einen
in der Psychiatrie.
Genau, mit dem iPhone.
Na, generell ist der jemand, der bekannt ist dafür, erzählerisch immer so über die Grenzen zu gehen oder zu verknappen, dass manche Filme richtig gut funktionieren oder andere deswegen voll nicht ankommen bei dem Publikum oder bei der Presse. Es gibt zum Beispiel diese Einstellung von Danny Ocean in Ocean's 11.
Ja.
Der setzt sich an den Tisch und du siehst nur die Overshoulder von dem Mann gegenüber und erzählt dann irgendwie so, mein Name ist so Garcia und ich würde gerne mein Konto auflösen, und du hast so sichtbare Schnitte. Am gleichen Ort so, Schnitt, das ist irgendwie eine Fragestellung, was machen sie? Ja, ich habe Basketball gespielt und das und das. Und er verzichtet so ganz oft auf so klassische Auflösungen. Ne? Schuss, Gegenschuss, irgendwelche Close-Ups, irgendwelche Establishing-Shots, sondern versucht aus einem festen Bild zum Beispiel sprechen zu lassen, die Situation muss sich daraus ergeben. Durch das Gesagte, durch die Figuren, nur durch was wir sehen, muss klar sein, das ist eine Bank und was er hier vor sich hat. Er macht das immer wieder, dass er gar nicht die Bilder so klassisch wählt, aber dadurch auch immer wieder Leute vor den Kopf stößt. Und das ist, glaube ich, mit dem Experimentellen, was du meinst, ganz spannend, dass er das auch bei großbudgetierten Filmen immer mal wieder gemacht hat. Du findest auch gar keinen roten Faden. Also zwischen Oceans und The Good German zum Beispiel, da liegen gefühlt Welten. Von der Art und Weise, wie du erzählst. Zwischen, also Traffic und die Che Guevara-Filme mit Benicio del Toro in zwei Teilen gegenüber Logan Lucky. Da erkennst du ja gar keinen Faden. So, was ist dem sein Ding? Weißt du irgendwie nicht. Und mal funktioniert das mehr, mal weniger. Und ich finde, bei Black Bag funktioniert das aber eigentlich nicht schlecht.
Ja,
in der zweiten Hälfte.
Ja, ich hatte so einen Tag, muss man wirklich nochmal dazu sagen, ne, letzte Woche war ätzend, weil wir gerade mit der Pflege meines Opas, bin ich einfach überfordert und habe überlegt, komme ich ins Kino oder nicht? Gucke ich mir den überhaupt an? Habe ich die Muße und die Zeit dafür? Weil ich mich auch gut kenne, wenn so ein Film dann mich nicht abholt, dann sitze ich wirklich da und ärgere mich darüber, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Und so war es bei Black Bag. Ich wollte am Anfang gehen. Also es war ein Windhauch davon entfernt, dass ich aufstehe, weil der gerade am Anfang sieht man diese Gruppe aus Agenten, ja, zu denen Michael Fassbender und Cate Blanchett gehören, aber sie laden dann so ein paar andere Agenten ein. Ich habe ehrlich gesagt, und das war das Interessante an diesem Film, die gesamte Rahmenhandlung ist auch, ne, da wird ein wahnsinniges Gewese um Dinge gemacht, aber vieles bleibt so unklar. Ich habe bis zur Hälfte des Films nicht mal gewusst, wo sind sie denn da jetzt eigentlich? Sind sie CIA? Sind sie FBI? Stellt sich dann irgendwann heraus, es ist SIS. Kann aber auch sein, dass ich das einfach falsch gehört habe.
Ein britischer Geheimdienst.
Ja, und das bleibt vage. Wer diese Agenten sind und was sie da machen, bleibt vage. Es werden dann später so Sachen aufgebaut, wo sich die Agenten auch zum Teil immer mehr verstricken und teilweise ich weiß gar nicht, gegen das Gesetz würde ich gar nicht sagen, weil da scheint alles gesetzlos zu sein. Ne? Die machen dann Operationen, die sie eigentlich nicht abgesprochen haben mit der Führungsebene. Ist es erlaubt? Ist es nicht erlaubt? Was droht ihnen dann? Das ist alles völlig vage und bleibt vage. Und wie gesagt, am Anfang sitzt diese Gruppe zusammen und ich glaube, ich habe seit Knives Out, Glass Onion, nicht mehr solche faken Menschen in einem Raum gesehen. Und ihr wisst ja sowas wie The Menu, Knives Out. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn Regisseure glauben, dass sie einem solche Personen andrehen können. Die führen dann Gespräche, die einfach so unreal sind. Also jeder Satz, der hier endet, wird sofort mit dem nächsten begonnen. Die haben ständig, jeder hat immer einen cleveren, schmissigen Spruch drauf, der sofort der eine hat noch gar nicht ganz ausgesprochen, da beginnt der andere schon zu reden. Das ist ganz klar, sind das Wortgefechte, die in irgendeiner Schreibmaschine oder in irgendeiner Tastatur entstanden sind, und das merke ich dann, das höre ich immer raus, weil das sind so ganz falsche Gespräche. So reden Menschen nicht miteinander. Und wie sie auch miteinander reden. Ich habe da nicht verstanden, sind das jetzt Freunde? Warum treffen die sich überhaupt zum Essen? Da ist ja jeder scheiße zueinander, selbst die Pärchen. Und ich habe bis zum Schluss nicht verstanden, ob sich Michael Fassbender und Kate Blanchett jetzt lieben. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Intention von Soderbergh gewesen.
Ich finde, dass das schon klar wird.
Null. Also sie behaupten das beide, aber das nimmst du ja beiden gar nicht ab. Also gerade Kate Blanchett bleibt bis zum Schluss ein Enigma.
Ich glaube, dieser Knackpunkt ist das, was du auch im Trailer siehst. Und Soderbergh hat sich da von einer tatsächlichen Agentin auch inspirieren lassen, als sie sagt, warum sollte man niemals die Wahrheit sagen, wenn man immer lügen kann und man immer davon kommt? Und ich glaube, wenn du auf dieser Basis denkst, entwickelst du ja gar keine richtige Identität und keine richtige Bindung, während du aber eigentlich gleichzeitig ja ein menschliches Wesen bist, das ja ein soziales Umfeld braucht, um dich zu vereinsamen.
Ja.
Und wenn du genau dich dort wiederfindest und sagst, ja, es ist schon cool, wenn jemand hier ist, aber jetzt so richtig Emotionen investieren in eine Bindung möchte ich jetzt auch nicht, dann entsteht eben so ein Gefüge von Freunden, Feinden, naja, Hauptsache jemand ist da.
Ja, aber wer, also
ich. Also nur um mal darauf einzugehen, warum so eine komische Runde zustande kommt, wo sich irgendwie keiner mag, aber irgendwie auch doch. Die machen zusammen was durch, aber trauen können sie sich auch nicht, aber wen anders haben sie auch nicht im Leben. So kommt's mir vor.
Ja, aber es ist so extrem konstruiert. Also sowohl diese Freundschaften, die Verbindungen untereinander, dann ist da ja eine größere Geschichte mit drin, denn hier geht's dann um Spionage und Raub von einer Technologie, die hier dann aufgemacht wird. Severus heißt sie, glaube ich,
ja.
Die könnte die Welt verändern, könnte Millionen Menschen das Leben kosten oder eben nicht. Und das alles liegt in den Händen dieser Leute, die da miteinander zu tun haben. Und wenn sich dann am Ende immer mehr zeigt, wer sind die Redelsführer dahinter, habe ich gemerkt, so auch da verstehe ich nicht, warum sollten die das getan haben, wer gegen wen, warum überhaupt, und oh, weiß ich nicht. Also ich merkte, und das war der Punkt, den ich machen wollte, ich bin dann sitzen geblieben, weil ab der Hälfte irgendwann kommen dann mehr und mehr Momente. Also ich habe schon gemerkt, dass ich bei Michael Fassbender dran klebe. Der ist einfach eine Präsenz, auch Kate Blanchett. Die ist mir hier zwar ein bisschen zu kühl, aber die untereinander, die ist wahnsinnig erotisch in diesem Film, obwohl es
und
gar keine Erotik.
Viel besser als in Borderlands.
Ja, überraschenderweise, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da sieht man es wieder, ne? Also die richtig guten Schauspieler können mit guten Regisseuren auch brillieren. Die beiden sind stark, und dann, wenn sich dieses Netz dann immer mehr öffnet, habe ich schon gemerkt, ja, jetzt will ich auch wissen, wie es ausgeht. Und als es dann ausging, dachte ich, ach, underwhelming, ziemlich underwhelming. Es soll so ein Spionage-Thriller der alten Schule sein, der aber für mich nie so funktioniert hat. Da hat Soderbergh auch schon, der hat ja gerne mal zurückgegriffen auf frühere Zeiten und Genres wieder zurückgeholt. Ocean's 11 ist das ja auch im Grunde gewesen. Das hat er besser gemacht früher.
Um noch mal auf dieses, warum sollte ein Geheimdienst sowas tun, oder was sind die Intentionen, wo du gesagt hast, wo kommt das her, warum sollte man das machen? Ich glaube, wenn du halt auch so mal in die reale Welt schaust und du siehst irgendwelche Sabotagen an Pipelines. Ich meine, hier in dem Film geht es letztendlich um mögliche Kernschmelzen, die man hervorrufen konnte. Mhm. Ne? Das war die Idee. Aber diese tatsächlichen Angriffe auf Atomwaffenprogramme oder Angriffe auf Pipelines, oder wenn du dich erinnerst, ist das letztes Jahr oder ist schon 2 Jahre her, ich glaube letztes Jahr, diese ganzen Pager, die bei der Hamas explodiert sind in Hüfthöhe, oder beziehungsweise.
War das es gab nicht erst, Anfang dieses Jahr?
Ich glaube, es war letztes Jahr. Ich glaube, es war sogar erst ein Signal, sodass die Leute es hochgenommen haben, drauf geguckt haben und dann erst beim zweiten ist es explodiert, damit es wahrscheinlich, also, und das über viele Jahre ja, wie sich rausstellte, geplant
richtig
war.
Richtig crazy,
dann
ja.
Genau. Und dann denke ich zurück an diese Severus nochmal und denke so, Naja, könnte schon sein. Wenn ich mal so gucke, was in der Realität so passiert an Sachen, und das ist ja nur the tip of the iceberg.
Genau,
ja,
aber so, dass das dann, erleben. Dass das angeblich dann in so einem, also,
irgendwo Film, wird das geplant.
Der Film wirkt so, als wäre in so einer Organisation, wirken die Dinge oder soll mir vorgemacht werden, dass es organisiert ist, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es organisiert war.
Ich glaube, da kämpfen doch trotzdem, so wie Menschen sind, Kräfte gegeneinander, und dann gibt es sicherlich noch Agenten, die Doppelagenten sind, und all dieser ganze Kram kommt doch irgendwo her.
Nee, mir ist es so, nee, na, daran glaube ich nicht. Das ist mir
du glaubst nicht? Du glaubst nicht, dass es im Umkreis da aber...
Also das, was Black Bag erzählt, dass das in der Realität besteht, nein, glaube ich nicht.
Nee, das ist sehr vereinfacht.
Nee, ich finde nicht, das ist eben überkonstruiert. Ich glaube, dass diese Konstellation aus Menschen, die es da gibt, also das mag vielleicht, das würde zu so einem Adelshausfilm passen, aus so Anna Karenina 2. Irgendwelche Intrigen zu Hofe, wo dann die Zofe steht da, während die andere Frau guckt so hinter ihrem Fächer und plant schon mit dem nächsten Arsenangriff den Ex-Mann auszuschalten. Und dann dramatischer Schnitt auf die Augen von... Und
das, ich glaube, wir reden über zwei verschiedene Dinge. Du bist jetzt ganz explizit bei den Figuren und der Handlung, und ich bin bei dem...
Mehr gibt es in diesem Film
nicht. Ich war jetzt aber bei der Rahmensache. Wie entsteht sowas? Irgendwo muss es innerhalb von Organisationen Gruppen geben, die solche Anschläge, Vorhaben, was auch immer, planen und umsetzen.
Ja, ja, klar, aber der Film erzählt ja ausschließlich über die Figuren. Und wenn du mir dann Figuren vorsetzt, die alle scheiße sind,
hast du das hast du sowieso,
das,
ne?
Ja.
Wenn du da keinen hast, wo du...
Nee, das hasse ich.
Also, aber ich glaube, es gibt zum Beispiel diesen Moment, weil ich gesagt habe, dass Michael Fassbender eine Figur spielt, der sehr gut Verhöre machen kann. Und das zum Beispiel ist so eine ganze Passage,
die... Habe ich zum Beispiel auch nicht verstanden.
Aber die ist sehr gut... Ich finde, die mag, wie die geschnitten ist, wie die aufgebaut ist. Ständig diese Verhöre, die wechselnden Figuren. Da kommt für mich auch Spannung auf. Und das zum Beispiel nur als einzelne Machart, wie Steven Soderbergh, der hier einmal mehr Regie, Drehbuch und Kamera gemacht hat, unter seinem Pseudonym, die er da verwendet, die nach seinen Eltern benannt sind, habe ich zufällig, bin ich drüber gestolpert, glaube ich. Mhm. Er nennt sich Andrew noch was, das ist der Name seines Vaters, und er nennt sich Anne-Marie irgendwas, und das war eigentlich der Name seiner Mutter. Naja, long story short, ich finde darin immer wieder so Sachen, die mir sehr gut ausgesehen haben.
Auch. Ja, ja, also das kann er auf jeden Fall. Und dann hat er dann eben Leute wie Michael Fassbender, die auch so eine Szene an diesem Lügendetektor, wie ist der Fachbegriff? Du bist hier doch der...
Lügendetektor?
Ja, heißen die nicht irgendwie mit...
das ist was für unser neues Social-Media-Profil.
Spintomograf.
Wie heißt ein Spintomograf? Lügomonaut?
Lügotektor?
Hast du schon den neuen Lügo 5000?
Nee, es gibt da ein Wort, Mann. Wie heißt denn das? Egal.
Liamatronic.
Aber weißt du, was ich geil finde? Was ich da interessant fand? Es wird vorher aufgemacht. Das sagt Cate Blanchett im Film. Niemand ist je so gut darin gewesen, Lügen aufzudecken. Und ich dachte da, ne, es wird auf dann Michael Fassbender geschnitten. Der sitzt dann da stoisch und ruhig. So spielt er in diesem Film. Und ich dachte so, ist das so ein Autist, der einfach Lügen... Und nein, es gibt da eine Szene...
Die ist ganz
dann,
schlimm, wo er da rumzittert?
Nee, wo er im Lügendetektor dann... Oh. Am Lügendetektor zeigt sich dann, das ist seine Superkraft. Er kann nämlich diese Wellenlinien von dem Ding lesen. Da dachte ich so, okay. Also er ist halt... richtig gut darin, Wellenlinien zu dechiffrieren. Dann gibt es einen Moment, wo eine Person in der Lage dazu ist, das System quasi zu umgehen, was er dann zwar irgendwie merkt, aber wo ich dann dachte, also es ist also möglich, durch einen Schließmuskel, den man aktiviert, dieses System auszuhebeln, und dann funktioniert seine Superkraft schon wieder.
Wir haben nur einen Schließmuskel, glaube ich.
Auch da wird jetzt das Social-Media-Team hinterher sagen, wie viele Schließmuskel haben wir.
Ist der Mund ein Schließmuskel? Wenn man
sind die Augen vielleicht ein Schließmuskel?
Scheiße, was ist alles zumachen? Schließmuskel?
Keine Ahnung, finden wir heraus auf Social Media bei Zwei wie Pech und Schwafel. Jedenfalls, ne, verstehst du, was ich meine? Ne, man kann, ich will ja gar
du
nicht...
Du kommst ja in die Diskussion.
Ich will die einzelnen
Szenen nicht zerfetzen. Wie willst du die Genialität eines Einzelnen mit der Einfachheit des Publikums zusammenbringen?
Das kriegen andere Regisseure. Ja, da reicht mir einfach die Schreibe von Steven Soderbergh nicht. Und das hat sie noch nie. So, und damit, wie gesagt, Bingo auf der Hot-Take-Karte.
Aber so.
Ihr könnt trotzdem reingehen. Wie viel hast du dem gegeben? Ich gebe 2,5. Du gibst...
3,5?
Ja.
Sag's mit Stolz.
Ja. Ist mir immer noch lieber, als wenn du nur ein kleiner Gefallen 2 Sterne gibst.
Es ist immerhin nicht 100% mehr als deine 2,5.
Ja. Es ist ein Film, bei dem ich nicht mit dir schreiben würde.
Hallo, Überleitung.
100%. Mach nochmal. Ich tue überrascht.
Es ist immerhin nicht 100% mehr als deine 2,5 Sterne.
Du meinst wie bei Donald Trump und in Zöllen?
Ja.
Oh, mega Überleitung.
Mega stark, oder?
Ja, ja.
Ey, heute.
Erzähl doch mal.
Erzähl was?
Na, was ist denn da los?
Es war, glaube ich, ich weiß gar nicht wann. Ist das jetzt 3 Tage her, als wir aufnehmen? In der Nacht am Abend hat er dann Donald Trump mal wieder auf Truth Social, ich muss was in die Tastatur hauen.
Was habe ich noch nicht mit Strafzöllen belegt?
Das hat er noch nie gemacht.
Welchen Markt habe ich noch nicht durcheinander gebracht?
Es kann doch nicht wahr sein, dass wir hier in den USA, unsere Filmindustrie stirbt einen schnellen Tod und das kann nicht sein.
Das ging wohl aus einem Gespräch mit...
Mit John Voight. Der hat aber nie über Zölle geredet, John Voight wohl. Er hat bloß generell darüber geredet und daraus hat Trump gesagt, da müssen Zölle her.
Ne, ich glaube, John Voight ist zum Schnitzelessen vorbeigekommen und so wie das alte weiße Männer nun mal machen, sitzen die zusammen und sagen, alle sind scheiße. Vorhin stand ich an der Kasse und da hat dieser eine Typ wieder zu lange gebraucht, um seine 10 Centstücken rauszuholen. Und dabei ist dann auch das Wort gefallen, dass John Voight keine Rollen mehr bekommt, aber auch deswegen, weil er in Amerika wird ja nichts mehr produziert. Nichts wird da produziert.
Nichts.
Alle nehmen
das Studio hat eine 2. Staffel jetzt bekommen, siehst du? Da wird dann wieder mehr gedreht in L.A.
Ja, du weißt aber nicht, ob es in L.A. ist. Vielleicht drehen sie ja auch...
Sieht schon sehr nach Studiogelände in L.A. aus.
Wir wollen das Ganze jetzt mal tatsächlich ein bisschen ernsthaft aufgreifen. Ja. Denn die Tatsache, also das muss man ja sagen, was Donald Trump da sagt, ist jetzt nicht vollkommen falsch. Ich weiß nicht, hast du das komplette Statement zufällig zur Hand? Oder kannst du es wiedergeben? Weil er hat quasi gesagt, dass er...
Ich übersetze es mal simultan. Die Filmindustrie in Amerika stirbt sehr schnell. Andere Länder bieten unterschiedliche Möglichkeiten und den Filmemachern und den Studios an, um die wegzulocken aus den Vereinigten Staaten. Davon sind Hollywood und viele andere Regionen in den USA betroffen. Das wiederum sieht er selbst als einen nationalen National Threat, als eine nationale Bedrohung. Denn letztendlich erzählen Filme ja auch Nachrichten und betreiben Propaganda, die dann zurück hier ans Land gespielt wird. Deswegen hat er das Department of Commerce autorisiert und the United States Trade Representatives, dass sie sofort beginnen oder den Prozess anstoßen, 100%ige Zölle auf alle Filme zu machen, die in die USA gelangen, aber in anderen Ländern produziert worden sind. Er will Movies made in America again. Das ist jetzt so ein bisschen so seins, was er da geschrieben hat.
Genau. Das dröseln wir jetzt mal auseinander, weil ich glaube, das allgemeine Echo war, und zwar egal, wo ich das gelesen habe, bei Branchenmagazinen, in der Variety, beim Hollywood Reporter, auf Reddit, in zahlreichen Foren, in der normalen Presse, ne, und auch in meinem Kopf kam erstmal die Frage, hä? Wie will er das denn? Also was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das alles? Weil wenn man das tatsächlich so nimmt und für wahr erachtet und glaubt, dass das wirklich passiert, was ich nicht glaube und du wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn man das jetzt mal einfach so als Fakt gegeben ansieht, muss man sich ein paar Fragen stellen. Nämlich, wie will das eigentlich durchgesetzt werden? Ne, bei Zöllen ist ja jetzt eigentlich generell auch schon mal so, da wird ja normalerweise eine physische Sache bezahlt. Und wenn du
jetzt. Zum Glück der USA. Also, dass du das jetzt ansprichst, da würde ich kurz reingehen. Zum Glück werden Waren nach seiner Berechnung irgendwelche Defizite dahergenommen. Weil was nämlich nie berechnet wird, sind Services. Also man muss überlegen, das ganze Silicon Valley und damit die wichtigste Branche in den USA bezieht aus der ganzen Welt gratis, ohne dafür zu zahlen, Nutzerdaten. Mhm. Und diese Nutzerdaten gießen sie in mögliche Platzierungen für Werbung. Und die holen da so viel Revenue raus, wenn man das mal gegenrechnen würde, bleibt von den Defiziten nicht viel übrig. Mal ganz abgesehen davon, dass ein Defizit bedeutet, dass ein Land mehr Wohlstand anreichert, weil es viel Geld ausgibt. Ja. Also das, um mal ganz klar zu sagen, jetzt kannst du da weitermachen.
Wir kommen gleich zu den einzelnen Fragen, aber eine davon ist natürlich, es ist ja nicht mehr so wie in den 80ern, dass da, wenn du in, was weiß ich, Polen gedreht hast und dann kommt dann irgendjemand mit so einer Wagenladung von Filmrollen an und will die dann einschiffen nach Amerika, sondern das ist eine Datei, die verschickt wird über E-Mail im Optimal oder ja, so macht man es halt mittlerweile. Vielleicht ist es noch ein USB-Stick, der herumwandert, aber in der Regel sind das digitale Files. Die kannst du nicht bezollen. Zumindest noch nicht. Mal sehen, was sie sich dafür einfallen lassen. Ich glaube, was man erstmal machen kann, ist zu gucken, ist denn das wahr? Werden so viele Filme im Ausland produziert? Und das, muss man sagen, stimmt tatsächlich. Wir haben hier schon mehrfach drüber gesprochen, auch unter anderem Bei den deutschen Filmen, da hatte ich das auch schon mal gesagt. Wir hatten hier darüber gesprochen, über dieses Interview, was Sean Baker und Brady Corbett geführt haben. Die hatten sich ja unterhalten, wie sie Anora und The Brutalist gedreht haben. Und beide haben erzählt, dass es ihnen eigentlich kaum möglich gewesen ist, in den USA zu drehen. Brady Corbett meinte, dass er viele Szenen in anderen Städten oder in anderen Ländern, der hat hauptsächlich in Ungarn gedreht. Sean Baker hat das Ganze Run-and-Gun-mäßig gemacht. Der hat zwar in den USA gedreht, aber konnte sich diese Permits, also die Drehgenehmigungen, konnte er sich nicht holen, weil sie einfach nicht bezahlbar sind. Die Kosten sind explodiert in den USA. Und es gibt in den USA zwar Steuervorteile, die einige der Bundesstaaten anbieten.
Deswegen viele zum Beispiel in Atlanta drehen.
Ohio ist auch so ein Staat, wo viel angeboten wird, aber längst nicht alle tun das. Also Kansas zum Beispiel bietet das nicht an. Florida glaube ich nicht, wenn ich recht informiert bin. Gibt es eine Liste online, wo man sich das angucken kann. Und da sagen viele, es ist eigentlich viel zu teuer geworden, in den USA zu drehen. Deswegen wird gerne ins Ausland gegangen. Besonders gerne in so Länder wie Ungarn. Ungarn bietet 30% steuerliche Vorteile an. Und ich glaube, du kriegst nochmal 40% Rabattierung, wenn du dir die Technik vor Ort ausleihst.
Du hast halt gute Leute in der Crew. Du brauchst oft auch nicht so viele Leute, weil in den USA, als ich noch Schauspieler war, hat man zum Beispiel gesagt, da gibt's einen, der hält einen Sonnenschirm und einen, der hält einen Regenschirm, übertrieben. Und in Deutschland macht eine Person das beides. So gehen, aber auch in Deutschland merken wir das ja, es gibt immer wieder auch so einen Wettkampf um diese Standorte und wer was Besseres bietet. Zum Beispiel ist Tschechien und damit Prag ja auch sehr interessant geworden. Die ganzen Avengers-Filme, die werden meistens in England zu großen Teilen gedreht. Die ganze Avatar-Filme sind alle in Neuseeland gedreht oder ein Minecraft-Film, der erfolgreichste Film des Jahres bis jetzt ist, in Neuseeland gedreht. Aber unabhängig davon auch, ob etwas günstiger ist, gibt es ja auch Filme, die haben den Anspruch nach Internationalität. Ein James-Bond-Film, der nur in den USA spielt, gar nicht denkbar.
Ja, ja.
Ein Mission Impossible, der in den USA spielt, gar nicht denkbar. Wie willst du einen Film, der über den Irakkrieg oder Zweiten Weltkrieg erzählt, nur in den USA gedreht? Vielleicht machbar.
Im Volume aber, oder im Greenscreen
genau,
kannst du machen.
Aber es gibt einfach Geschichten, die müssen auch woanders erzählt werden, weil auch diese Orte oft so exotisch oder so besonders sind, dass man genau diese Orte braucht. Und das ist ja nur die Produktion eines Films. Da sind wir weder in der Pre-Production und noch lange nicht bei dem viel, viel schwierigeren Feld der Post-Production. David hat schon oft genug darüber gesprochen, wie zerklüftelt die Welt der Visual Effects ist. Auf der ganzen Welt gibt es Spezialisten für was? Dann welche für Feuer, welche für Wind, welche für irgendwelche Dinosaurier, dann wieder für irgendwelche anderen Monster. Und die sitzen in allen möglichen Ländern. Unter anderem ist Deutschland eine sehr gute Special-Effects-Schmiede. Und die mischen alle mit, wenn es darum geht, große internationale Filme fertig zu kriegen. So ein Film ist wie meinetwegen eine Jeans. Der geht durch 40 Länder oder so, bis so ein Film fertig ist. Undenkbar, dass das ein Produkt ist, das du auf eine Region beschränken kannst. Und wie du darauf in irgendeiner Form Steuern berechnest, wie das aussieht oder auch wie das ist, wenn ausländische Filme in die USA kommen und gezeigt werden, die aber von Relevanz sind, um großes Kino zu zeigen, wie in Anatomie eines Falls, The Zone of Interest, nur mal zwei Beispiele zu nennen. Was ist mit Squid Game auf Netflix? Was ist mit Serien generell? Es gibt also so viele Fragen, die so komplex sind. Tut mir leid.
Du bist schon einen Schritt weiter.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass darauf jemand Antworten finden kann.
Ja, weil ich wollte noch ganz kurz darauf ein, also du hast recht, es ist nicht nur diese Produktion im Ausland, um steuerliche Vorteile abzugreifen, sondern es ist natürlich oft auch eine künstlerische Entscheidung. Ne? Also ein Tod auf dem Nil, damals das Original mit Peter Ustinov, ist am Nil gedreht worden. Heute macht man das im Studio. Ja?
Tod auf dem Mississippi.
Tod im Greenscreen, eher so. Ne? Aber es gibt Filme, die eben wie zum Beispiel Bond oder der neue Mission Impossible Film, der, ich glaube, der ist wieder in x verschiedenen Orten gedreht worden. Der zählt zu den Filmen, wo man klar sagen muss, der ist halt hauptsächlich, glaube ich, in Pinewood gedreht, also in England. Und dann sind sie noch an andere exotische Locations gefahren. Und dann wäre aber trotzdem noch die Frage, die man klären müsste, und ich glaube, das ist ein Punkt, der ganz häufig gar nicht aufgegriffen wird. Ist es denn wahr, dass das tatsächlich den amerikanischen Markt oder den Filmmarkt schwächt? Da gibt es eine Hochrechnung, die in der Variety wurde die veröffentlicht. Und es ist tatsächlich so, dass die Gesamtausgabe in den USA im Vergleich zwischen den Jahren 2021 und letztem Jahr, also 2024, ist die gesunken. Für Filme und Serien wurden 2021 noch insgesamt 26 Milliarden US-Dollar ausgegeben. 2024 sind es nur noch 19 Milliarden gewesen, also ist stark zurückgegangen. So, und im Rest der Welt ist es von 23 Milliarden auf 24,6 Milliarden gestiegen. Wurde aber nochmal geguckt.
Da geht es um Filme.
Geht um Filme und Serien.
Das sind komische Zahlen.
Das sind komische Zahlen.
Weil Netflix allein 20 Milliarden ausgibt. Und ich habe auch Analystenzahlen gefunden, die sprechen von 350 Milliarden weltweitem Volumen. Weil
es geht nur darum, wie viel Geld aus den USA woanders ausgegeben wird. Und da ist ja eben die Frage, die man da gegenüberstellen muss, sind es denn weniger Filme, die gemacht werden? Auch das stimmt. Hier heißt es, the number of projects budgeted for 10 million or more that were made in the US was 466 in 2021 und sind nur noch 304, also über 150 Filme und Serien weniger im Jahr 2024. Und jetzt hat man dann aber auch geguckt, wie viel sind es denn dann im Rest der Welt? Und da ist die Zahl nur von 420 auf 489 gestiegen. Das heißt also, ne, wenn man das mal aus einem Metablick betrachtet, es ist jetzt nicht so, dass im Rest der Welt sehr viel mehr produziert wird, also ne, dass plötzlich viel weniger Filme in den USA gemacht werden. Das sieht man zwar an den Zahlen, aber diese Zahl, die da viel weniger passiert, die passiert nicht im Rest der
aber
Welt.
Das spricht ja
man
für
kann eher sagen, es werden generell weniger Filme und Serien in diesem Budgetbereich gemacht.
Und das
spüren
wir ja auch. Wir haben ja eine so starke Übersättigung gespürt, auch durch die Streamer, an Filmen und Serien. Und das sind ja anscheinend dann nur die englischen.
Ja, wir kommen jetzt aber auch aus einer Pandemie. Wir kommen aus einer Pandemie, Streik.
Wir kommen aus einem Doppelstreik und ja. Es gab eine Übersättigung.
Ja.
Also du weißt ja selbst, dass wir, was alles an Serien und so rauskommt, ist ja unguckbar.
Disney hat ja dann auch gesagt so, ey, Star Wars machen wir gefühlt jede Woche eine neue Sache. Und jetzt haben sie gesagt, es war viel zu viel, machen wir doch nicht mehr. Also es gab dann, gerade weil die Streamer so viel an Macht gewonnen haben, Netflix zum Beispiel, hat ja dann auch irgendwann gesagt, okay, hier ist ein Stopp. Apple hat gesagt, jetzt gucken wir uns nochmal unsere Content-Strategie an. Genauso wie bei allen anderen. Ne? Dieser große Wachstum ist dann irgendwann in die Mauer der Realität gerammt. Und deswegen haben alle das auch nochmal überdacht. Und also ich sehe, um es mal runterzubrechen, der Punkt von Donald Trump, den er da machen will, ist falsch. Lässt sich nicht mit Zahlen wiedergeben. Ja, es werden viele Filme außerhalb der USA gemacht, aber das ist seit Jahrzehnten so. Das ist keine neue Erfindung. Das ist jetzt nicht in den letzten Jahren so passiert und Hollywood floriert trotzdem. Und dann kommt eben, und da gehen wir jetzt diesen Schritt zurück, den du eben schon aufgegriffen hast, da kommt ja dazu, es werden Filme importiert. Es werden zum Teil Einzelleistungen gemacht. Also zum Beispiel kein großer Blockbuster-Film funktioniert mehr so, dass die Spezialeffekte in den USA gemacht werden. Die werden überall auf der Welt verteilt. In Malaysia, in Südkorea. Es gibt Studios in Deutschland, wo die dann die Wasseranimation liefern. Da hatte ich auch mal ein Video gemacht. Das sind zum Teil 20 verschiedene Länder. Filme wie, das hatte ich in meinem Deutschland-Video gesagt, wie Uncharted zum Beispiel. Der wurde produziert in Berlin. Aber auch nur, also es wurden Teile davon gedreht, um deutsche Filmförderung abzubekommen und in anderen Ländern. Also das heißt, ganz viele Einzelsegmente kommen aus anderen Ländern und so Sachen wie bei Netflix, da hatte ich eine Hochrechnung gestern gesehen, es wird geschätzt, dass rund 70% des gesamten Contents von Netflix aus ausländischer Produktion stammt. Und da ist dann halt die Frage, weil Donald Trump sagt Filme, meint er auch Serien? Meint er auch die Streamer? Was meint er denn aber eigentlich? Meint er den vollen Film? Will er die 100% auf die Ticketerlöse? Oder vielleicht auf das gesamte Budget? Weil wenn du mal überlegst, wenn ein Film 150 Millionen Dollar kostet und er sagt, auf das ganze Produktionsbudget 100% Zoll, dann hast du plötzlich Produktionskosten von 300 Millionen Dollar und da sind noch nicht die Marketingkosten mit drin. Das würde den Indie-Markt killen, dann kannst du gar nichts mehr drehen.
Oder nehmen wir jetzt einen Minecraft-Film, der hat 400 Millionen in den USA roundabout eingespielt, ist aber eigentlich ein neuseeländischer Film nach diesem Verständnis.
Ja.
Dann müsste der jetzt in den USA nochmal 400 Millionen abgeben an Zölle.
Ja.
So. Das wäre dann aufs Einspielergebnis.
Das wäre das komplette Einspielergebnis.
Das wäre der Weg von einem ausländischen Film in die USA. Aber ein vermeintlich amerikanischer Film wird ja zu einem ausländischen Film in den USA, wenn er woanders gedreht wird nach diesem Verständnis.
Ja, genau. Aber ich glaube,
also eigentlich wird eine Exportware zu einer Importware. Also die exportieren Stars und kriegen Importprodukt zurück.
Guckst du dir an, ob nur Elemente, einzelne Elemente im Ausland, also wenn zum Beispiel Mission Impossible eine Szene in der Wüste dreht, in wo auch immer, und dann zurückkommt und die sagen, sorry, 100% auf die Wüstenszene. Wie willst du das oder wie willst du Mannskraft auch bezollen? Und wie, und dann kommen wir nochmal zu dem anderen Punkt, wenn dann halt am Ende nicht mal ein physisches Produkt in die USA eingeführt wird, sondern eine Datei per E-Mail verschickt, was willst du eigentlich da bezollen? Und deswegen ist es ein nicht nur völlig unverständlicher Haufen Quatsch. Er behauptete jetzt in weiteren Pressestatements, dass er sich mit der Industrie trifft. Er wird sich mit Hollywood-Studios treffen und die würden gerade rotieren. Was man sagen kann, ist, sie rotieren deswegen, weil der Aktienmarkt reagiert hat. Alle Filmstudios sind in den Prozentpunkten heruntergegangen. Zum Teil so immer zwar nur einstellig, also ne, 6%, 7%.
Ich glaube, das nimmt auch keiner richtig ernst am Ende. Wer soll das aufdröseln? Wir haben keine Lösung, also bisher wurden ja immer Branchen angegriffen, in denen die USA defizitär sind.
Ja.
Aber das sind sie in der Unterhaltungsindustrie ja nie gewesen.
Nee.
Die profitieren ja davon, was sie da, also die machen ja roundabout 50% ihrer Löse bei vielen Filmen weltweit. Und dann stellt sich ja auch die Frage, und das muss man mal ganz klar sagen, Filme waren schon immer für die USA ein sehr gutes Propagandamittel, um sich auch erzählerisch, ne, was für Geschichten erzähle ich über dieses Land in der Welt, wo kommen die Helden her und so weiter. Und allein das ganze MCU, unabhängig davon, dass sie Geld verdienen, erzählen sie eben die Geschichte von einem Captain America. Es gibt keinen Captain Peru und es gibt keinen Captain Kanada und es gibt keinen Captain Polen. Nee, es gibt einen Captain America. Weißt du, was ich meine? Das ist natürlich auch eine, für die ist das ein Propagandamittel.
Ja, also wenn jemand Propaganda betreibt, dann, ja, also ne, ich will das gar nicht so
glorifizieren, aber es ist aus seiner Sicht doch ein sehr wichtiges Mittel, um
USA
eine Form
zu schaffen. Exportieren auch ihre eigenen Werte und schon seit Jahrhunderten. Also ich meine, das hatten wir beim
Jahrhundert ist jetzt schwierig, die gibt es noch nicht so lange.
Ja gut, ja, aber seit sie so eine große Filmmacht sind, sie exportieren zum Beispiel die Sexlosigkeit. Da hatten wir ja schon mal Ende des Jahres drüber gesprochen, wo wir nochmal geguckt haben, wie viel Sex ist denn gerade im Kino im Vergleich zu früher. Und diese Prüderie, die sie seit Jahrzehnten leben, nicht nur seit Jahrhunderten, sondern seit Jahrzehnten, die ist ja mittlerweile weltweit, weil der Filmmarkt weltweit von ihnen dominiert wird, ist der gang und gäbe. Und daran orientiert sich, glaube ich, dann auch der Rest. Das europäische Kino, gerade die Franzosen haben da irgendwann mal gegengehalten, auch die Italiener. Das ist nicht überall relevant, aber ne, also wenn Ideologien exportiert werden, dann eben von ihnen, weil sie sind halt einfach nun mal mit so die Größten. Ich verstehe dieses ganze Ding gar nicht. Niemand versteht das gerade. Und ich glaube, es gibt da auch nichts zu verstehen. Wenn man mal einen Schlussstrich drunter zieht, also wenn man mal überlegt, was könnte denn wirklich passieren, dann muss man klar sagen, es gäbe Lösungen. Aber diese Lösungen wird es da drüben nicht geben. Einerseits müsste man sich wirklich mal Gedanken machen, wie kann man denn Produktionen wieder in die USA locken? Das könnte eine Ausweitung dieser steuerlichen Vorteile sein, vielleicht auch eine Unifizierung. Nämlich Kansas macht das und Louisiana macht das und Massachusetts macht dieses. Ne?
Also
alle haben unterschiedliche Besteuerungen oder Vorteile oder eben auch nicht. Ne? In einigen Bundesstaaten gibt es eben gar nicht. Das müsste unter einem großen Banner am besten vereint werden. Oder aber das Ganze gibt es auf Landesebene, ne, dass ja die Regierung sagt, so, wir machen Programm XY, damit die Produktion tatsächlich wieder komplett in den USA passieren. Es ist weiterhin Blödsinn, weil warum sollte das so, ne, das ist eben auch Teil der Globalisierung. Ich verstehe nicht, warum man da sich jetzt da so wieder einkerkern muss. Er versteht halt einfach auch hier mal wieder nicht, wie überhaupt die Filmindustrie funktioniert, wie Wirtschaft funktioniert.
Dabei war er doch in Kevin allein zu Hause 2.
Das ist ein Punkt, den ich habe für ein Video da auch recherchiert und habe da ganz viele Sachen gefunden, in was der alles aufgetreten ist oder auftreten wollte. Der hatte Hollywood hofiert und jetzt ist wieder jetzt hat er wieder einen Gegner gefunden, weil er in The Apprentice oder weil er bei den Oscars, weil sich da mal jemand über ihn lustig gemacht hat. Ich persönlich, und da können wir jetzt mal auf, du bist ja hier der Finanzexperte. Ich
nicht unbedingt, aber interessiert.
Ja, aber du bist mehr Finanzexperte. Ich persönlich habe das Gefühl, dass es ist immer wieder was er einfach nur gesagt hat. Konsequenzen sind dem ja egal, ob der Markt darauf reagiert, ob Leute ihn auch für blöde halten, wenn er morgen das schon wieder vergessen hat und das nie umgesetzt wird. Weil das ist ja bei dem auch so. Ne? Vorher sagt er, der Krieg wird beendet in 24 Stunden. Hinterher war es ein Scherz. hat er nicht so gemeint, ne? Könnte er hier auch wieder sagen. Es wirkt ja bei den Zöllen insgesamt so, dass die mehr als Druckmittel genutzt werden, als Verhandlungsmaßnahme. Und es hat auch so ein bisschen das Gefühl, und ich glaube, das kommen auch immer mehr Leute so auf den Trichter, dass es auch eine gewisse Marktmanipulation ist. Also wo er jetzt diese hohen Zölle einmal kurzzeitig aufgerufen hatte und dann wieder sie zurückgenommen hat, hat er sich hinterher in der Presse, in so einer, ich glaube, es war so ein großes Pressetreffen, und da hat er hinterher gesagt, da hat er auf seine Freunde gezeigt, seine Milliardäre, gesagt, gucken Sie mal, der hier hat 10 Milliarden
Schwab,
gemacht
in den Schwab letzten Minuten. Hat 2,5 Milliarden gemacht, erzählt er.
Ne? Und das ist so krass, dass das auf offener Bühne einfach das passiert, ne? Müssen wir uns nicht mehr drüber unterhalten, und ich glaube, das ist dasselbe, was hier passiert. So, ja. Da ist jemand, der hat keine Ahnung,
wie. Ja, ich glaube, hier gibt es nicht so viel am Markt zu holen, diese kleinen Sachen, die da wegbrechen. Das ist jetzt keine großen Marktbewegungen.
Nö. Das war ein Meeting, wie gesagt, der war Essen mit John Voight. Beide haben geschimpft. Und
der findet es einfach, das ist einfach ein, ich würde sagen, dummer Narzisst.
Ja.
Also wirklich, er ist wirklich Narzisst und dumm. Ich hatte mal letztens mit einem Psychiater mich auch länger darüber unterhalten. Und der, mochte ich eigentlich sehr gerne, der seinte, weil er hat ja auch da Bilder umhängen lassen im Weißen Haus. Hm. Du weißt, wenn dann der Podcast hier gehört wird, wir dürfen nicht in die USA einreisen in der Legislaturperiode. Aber egal, müssen wir dann später machen.
Weil wir über ihn geredet haben?
Die gucken auch auf Social Media, was du likest und so. Ich glaube, ich komme da auch nicht. Wir haben ja kürzlich eine LA-Reise nicht gemacht, deswegen. Ja. Unter anderem wegen der Sorge, dass wir da überhaupt gar nicht reingelassen werden. Was ich gerade sagen wollte, ist, er hat ja auch Präsidentenbilder im Weißen Haus umhängen lassen. Und da kam so ein bisschen auch das Thema auf, dass er es wahrscheinlich nicht erträgt, dass Obama einen Friedensnobelpreis bekommen hat, den er unbedingt selber haben wollte. Und deswegen diese Kriegsaussagen und dass ihn das total wurmt. Er ist ein Narzisst und ich glaube langsam, wirklich, was heißt langsam? Der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Legislaturperiode ist, in der ersten waren noch erwachsene Leute im Raum und das sind sie jetzt nicht mehr. Anscheinend, ja, wenn ich da so vieles erlebe.
Die hat er, naja, was auch beim ersten Mal so war, er wurde überrascht. Der hat ja nicht erwartet, dass er gewinnt. Das war ja eher so hoch. Und dann sind die da eher unvorbereitet reingestartet.
Wir hatten und eine Pandemie hat sehr viel davon an Aufmerksamkeit weltweit abgenommen von dieser Legislaturperiode.
Ja, also wir könnten uns jetzt lange Long darüber Story unterhalten, short, was, ja, was hätte das jetzt für Auswirkungen auf die Filmindustrie, aber ich...
Dazu wird das nicht
kommen. Dazu wird es nicht kommen. Das ist nicht umsetzbar. Also es mag sein, dass sie vielleicht irgendwas versuchen und relativ schnell merken, dass alle sich darüber totlachen, ja, über diesen
Plan. Das wird so irgendein Deal geben. Studios werden sagen, pass auf, Donald, wir versprechen, wir drehen 5 Filme mehr im Jahr nur in den USA. Dann sagt er, seht ihr, ich habe sie in die Knie gezwungen. Am Ende ändert das so wenig am Gesamt.
Ja. Bis John Voight wieder petzen geht.
Ja, bis Stallone irgendwie auch mal sagt, so ey, hier.
Kann man alle der letzte, ach so, nicht ja, hier ausweisen lassen?
Und bis, wie heißt er? Na, hier, Braveheart.
Mel Gibson
sagt, Donald, du bist doch the chosen one. Willst du in meiner Fortsetzung nicht Gott spielen?
Genau. Kennst du ein paar Bibelstellen?
Hast du es gesehen, als sie ihn gefragt haben, wer aus seiner Sicht der richtige Kandidat für den Papst wäre?
Nee.
Was Donald Trump meinte? Ja, it's obvious, it's me.
It's me, ja. Ja, was frage ich überhaupt? Der wurde doch immer nach seiner Lieblingsbibelstelle gefragt.
Ja, ja. Es gibt viele, es gibt viele. Welche denn?
Hier.
es ist so lächerlich.
Yeah.
Gut, liebe Leute, für diese Woche haben wir es. Ja, und schaut bei unserer neuen Social Media Präsentation. Repräsentation? Schaut einfach vorbei. Wir freuen uns. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.